Als ich 2008 nach Weidesheim kam, habe ich nach ein paar Wochen irgendwo die Zaldo-Gläser gesehen und habe die, glaube ich, als eines der ersten Weingüter konsequent angeschafft. Der Bruch und die Funktionalität hat mich dazu bewogen, nicht nur auf Zaldo zu setzen. Und mittlerweile sind wir stärker bei Riedel. Seit es die Veritas-Linie gibt, bin ich sehr, sehr bei Riedel. Probier's mal aus.
Ja, auch für die Gastronomie bei euch auch, ne?
Bleibst du trotzdem jetzt in der Sendung und trinkst aus den Gläsern oder wird es jetzt problematisch?
Ich habe überhaupt keine religiöse Ambition. Und wir haben immer noch Zaldo.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise. Ja, und diesmal ist bei uns zu Gast Stefan Attmann vom Weingut von Winning aus dem schönen Deidesheim aus der Pfalz. Und er trifft hier auf Jochen 30acker vom Weingut 30acker aus dem rheinhessischen Bechtheim. Ja, und die beiden, die haben sich so viel zu erzählen, da wurde ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gebraucht. War aber auch mal ganz schön. Habe ich mich voll aufs Weineprobieren konzentriert und dem schönen Gespräch gelauscht. Und genau das empfehle ich euch jetzt auch. Also, viel Spaß dabei.
Wir stoßen mal an, würde ich sagen.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Und Forster Riesling 2020.
Also, er ist schon mal hervorragend und das ist von Winning. Forster, hast du gesagt.
2020.
Ist lecker, jetzt musst du mal was sagen.
Wir hatten Glück in 2020, wir hatten ja starke Jahrgänge, 17, 18, 19, voll mit exotischen Früchten und körperreiche, unheimlich eindringliche, saftige Weine. Und 2020, Jochen wird es ähnlich erlebt haben in Rheinhessen. Da gab es Wetterkapriolen. Erst hat man gedacht, es kommt so ein ganz heißer Jahrgang auf uns zu. Da war ein brutal heißes Sommerabschnitt, auch wieder wenig Regen. Und dann haben wir gedacht, oh weh, sind wir früh dran und alles. Und als es auf den Herbst zuging, ging nichts mehr voran. Da hat man auf einmal Stillstand. Aber wenn halt kein Wasser da ist, und dann kam Regen. Und der hat uns zum Glück keine Fäulnis gebracht, wie in vielen anderen Gebieten. Da ging es übel aus. Wir sind irgendwie unter der Grenze geblieben, dass die Ernte fault. Und hatten einen feinen Jahrgang in einer guten Menge. Also es ist ein Riesenglück. Ich bin wahnsinnig dankbar.
Das war was, ich wollte gerade sagen, 2020 ist Riesenglück. Ne? Ja. Wir haben Regen gekriegt zur richtigen Zeit, viele andere nicht. Ja. Und da hast du enorme Sprünge zwischendrin. Also was ist halt von Punkto, wie du sagst, Reifestopp auf der einen Seite und es wird schwierig. Und wenn du das Wasser gekriegt hast zur richtigen Zeit, hast du halt auch die Feinheit.
Richtig.
Also 20 bei uns war schon ein gutes Jahr.
Wir haben ja diesen offenen Rheingrabe, wie ihr auch. Wenn du dann in Rheingau bist oder an der Mosel, ist ein ganz anderer Regezyklus als bei uns. Klar gibt es Großwetterlage, wo es regnet, aber du kannst tatsächlich überhaupt nichts vergleichen. Und der Regen ist es im Moment. Wenn wir über das Klima reden, klar, hagelt es und es ist schlimm, aber dass es nicht mehr regnet oder wenn da ganz viel, siehe A, das ist ein echtes Problem, das ist eine echte Gefahr. Das ist existenziell unfassbar traurig.
Kannst du mir mal sagen, was du da immer mit deinem Glas machst, dass du das immer so querlegst? Was machst du da? Muss ich das so machen?
Das ist ein Tick von mir, den manche ansprechen, du auch. Das ist auch ein Phänomen von Zaldo, wenn du jetzt ein Riegelglas hast mit einem zulaufenden Radius, aber halt immer ein Radius. Dieses Glas hat ab da keinen Radius mehr, völlig gerade. Okay. Und dann schwenkt man und man muss schon recht aggressiv schwenken. Da geht es aber immer nur an einem bestimmten Punkt ganz hoch.
Ja.
Und dann sackt es wieder ein. Also die Welle ist einfach nicht kontinuierlich. Wenn du jetzt ein Glas hast mit einem kontinuierlichen Radius, dann hast du da eine Welle am Laufen, die sich nicht abbremst. Dann kommst du ganz, also wenn man richtig gut schwenken kann, kommst du da 2 Millimeter unter den Rand.
Und das
arbeitet sich so vor, diese Welle. Okay. Und dann hast du das Glas einmal benetzt.
Hast du komplett viniert, ne?
Hast du viniert oder aviniert, wie man sagt. Und dann ist dieser Duft auf einer viel größeren Fläche, breitet er sich aus und man kommt dem Wein halt recht schnell näher. Und ich finde es auch schön, wenn das Glas da oben mit Wein.
Auch nach dem Wein.
Mit Trockenheit beschlagen ist. Okay. Aber beim Zaldo-Glas lohnt sich, wenn man das einmal.
Also, du legst es fast quer, ne? Für die Leute,
mir geht auch kein Tropfen raus, es passiert ganz selten. Okay. Aber das ist Übungssache.
Ja, das ist echt Und warum heißt er jetzt Forster Riesling?
Weil das der Ort ist. Das ist ein Ortswein.
Ach so, okay.
Die Orte geben der zweiten Ebene in der Qualitätshierarchie den Namen, ähnlich wie in Burgund.
Ich wusste nicht, dass es ein Ort ist. Ist ein Forster, das klang
Nein.
so. Forster? Ja, Entschuldigung.
Nicht schlimm, umso schöner.
Große Tradition.
Also, der Jochen hat dich ja eingeladen und ich war sehr dankbar.
Ich auch.
Dass du kommst. Ich habe gelesen, du bist der Ian Musk der Weinbranche.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, geil, oder?
Das klingt schlimm.
Na, ich fand's aber.
Ich mag den Elon Musk. Das ist, glaube ich, ein unglaublich fantasievoller, produktiver Mensch. Aber mit dem mich zu vergleichen, das ist für ihn nicht gut.
Was müsste der anders machen?
Ich bin ja ein ganz kleines Winzerlicht. Den Vergleich lehne ich ab.
Okay, aber du bist schon revolutionär für die Weinbranche. Kann man das sagen?
Auch das lehne ich ab.
Jochen, ist er revolutionär für die Weinbranche? Kann man das sagen?
Kann man schon sagen.
Also es ist immer gut, dass ich hier noch jemanden habe, der das dann bestätigen kann.
Man hat ja ein Selbstwertgefühl und es ist ja schön, wenn sowas gesagt wird. Ich breche es mal runter. Ich denke, ich weiß, um was es euch gerade geht. Mancher sagt auch Avantgarde. Das lasse ich mal vielleicht noch gefallen, aber auch das hat nicht gestimmt. Wir haben 2008, das war der erste Jahr, wo ich vollverantwortlich war. Ich kam November 2007 zu Dr. Deinhardt. Wir haben es dann umgenannt wieder in von Winning, so wie wir früher auch mal hießen. Und dann haben wir Riesling und Sauvignon Blanc halt ins Holzfass gelegt, weil ich das einfach mag. Und ich habe zwei Weingüter davor geleitet, eins an der Saar, eins an der Nahe. Und da habe ich das auch gemacht. Da hatte ich damals an der Nahe auch veranlasst, dass man viele, viele alte Holzfässer versucht, wieder in Schwung zu bringen, die damals mit Schwefelwasser konserviert waren, damit sie nicht schrumpfen und verfaulen. Und da konnten wir einige wieder reaktivieren. Ich mag das einfach. Und wir haben das nicht erfunden und das ist eigentlich die alte Methode, Wein zu machen. Und dann kam der Stahltank, davor gab es die Amphoren und irgendwo zwischendrin war auch Zement und GFK, also Glasfaser, Kunststoff. Das ist alles erlaubt und legitim, nur das Holzfass war ein bisschen verpönt oder ausgestorben oder ausgemustert, vor allen Dingen in Deutschland, speziell bei uns. Österreich denke ich auch, aber Länder wie Frankreich oder USA, da spielt Holz einfach eine Rolle. Und das haben wir gemacht, in der Konsequenz wie vielleicht niemand, vielleicht bis heute nicht, wenn man die Lagenvielfalt und auch die einzelnen Parzellen betrachtet. Was wir an Riesling, eine Vielfalt einzeln im Holz ausbauen, das ist wirklich arg, arg viel. Unglaublich differenziert und auch in Menge und in Vielfalt enorm. Vielleicht auch im Sauvignon, denke ich, das ist jetzt... Ja, vielleicht Avantgarde, aber keine Revolution. Für mich ist es keine Revolution, für mich ist es eher Tradition. Das wäre.
Ja, du hast das wiederbelebt vielleicht,
aber,
oder?
Aber Sauvignon ist, glaube ich, sowas, was ganz markant war. Ich glaube, das habt ihr neu auf die Landkarte bei uns gebracht.
Danke, Jochen. Die 500er, glaube ich wirklich. Also der Kirk Bauer hat ein einziges 500-Liter-Fass verkauft 2008. Das war an uns. Und da hat er mit mir noch diskutiert, haben wir uns noch überlegt. Weil ich eher Barrix, der Einfachheit halber, oder Pièce, burgundische Pièce, sind ein Tick größer, sind ein bisschen bauchiger, die gefallen mir eigentlich besser. Und dann hätte ich da auf Stück und Doppelstück gesetzt. Da hätte man einen Keller vollgeknallt und dann da wären wir aufgestellt gewesen. Die 500er sind nicht so statisch und langlebig wie Stück und Doppelstück, also 1200 und 2400 Liter. Und sie sind viel unhandlicher und teurer und schwerer und platzgreifender als jetzt die kleinen Pièce oder Barrix. Aber die Größe ist interessant, weil der Holzeinfluss signifikant weniger ist als im Barrique und Pièce. Er ist aber stärker und doch etwas handelbarer als bei ganz großen Fässern. Und da hat man eins gekauft, das war das Einzige, was er verkauft hat. Und im Jahr später hat er 50 verkauft und er ging 35 an uns im Jahrgang 2009. Und vor 2-3 Jahren habe ich ihn gefragt, wie viel er verkauft. Es geht in die Tausende. Mhm. Und klar, diese Welle haben wir wahrscheinlich mit losgetreten, so würde ich es nennen, ja.
Wir haben das parallel hier mit Weißburgunder gemacht, mit unserem Einzigacker. Du wusstest, beim Weißburgunder durch den Barrique viel zu viel Holz, gerade für die feine Rebsorte. Das Spannende fand ich ja auch, das mit Sauvignon zu machen, wo du das Bouquet hast.
Ja.
Und dann noch dazu die Röstung vom Holz, das ist schon Volltreffer gewesen.
Sauvignon ist eigentlich viel besser für neues Holz geeignet als Riesling. Wir machen nur im Ungeheuer manchmal Pechstein und dann jeweils die Topweine davon, Marmal, Osedra. Da ist auch schon ein richtiger... Brise de Bois, also da ist eine Brise Holz drin, die hat sich gewaschen. Aber bei Sauvignon ist das nicht schlimm, da kann man richtig neues Holz.
Das passt extrem gut.
Ja, gerade in unserem Landstrich.
War ungewöhnlich für mich, aber ich habe mit der Florentine im Keller eine Fassprobe gemacht. Hollala, das ist schon richtig geil, da aus dem Holzfass direkt raus.
Gerade ein Sauvignon, der ist ja kurz nach der Gärung schon
richtig. Das war ein Sauvignon, das war richtig cool.
Ich habe es jetzt auch im 21er Jahrgang, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jochen, die Rieslinge sind zart, kommen jetzt langsam. Gerade gestern bin ich positiv erschrocken, dass Kalkofen aufmacht, auf einmal ist der Pfirsich-Aroma da. Die Sauvignons haben ja schon nach Weihnachten geschmeckt. Die waren Weihnachten rum durchgegoren, großteils. Und dann schmeckt der Sauvignon. Und die Rieslinge im Holz sind muss man sensibler sein.
Wobei die Riesling im Holz 21 trotzdem viel weiter sind als die im Stahl. Ne? Also
ja, stimmt. Genau. Also wir haben ja einen Jahrgang, der eigentlich nicht weit ist. Und dann ist es im Stahltank natürlich noch einmal etwas kompakter verschlossen. Ne? Weil das Holz gibt da schon eine Art von Feinoxidation und dann kommt eine Hefereduktion vielleicht dazu. Das gibt schon Aroma. Mhm. Im Stahltank, denke ich, ist das sehr verhalten. Ne?
Ich finde, wir haben ja wirklich ein spätes Jahr gehabt in 2021. Das merkst du auch der Weine an, die ja. schon noch Hefe geprägt sind, eine Zeit, wo du eigentlich gewohnt bist, dass du schon viel klarere Weine probieren kannst zum Küvertieren. Ja. Das fand ich schon markant für 21. Und das merke ich jetzt auch noch, dass es einfach ja. Zeit braucht.
Man denkt immer, es ist Herbst und dann im März sind die Weine fertig. Aber es gibt Jahre, da erntet man Anfang September, mittlerweile wegen dem Klimawandel auch schon mal Ende August ein Sauvignon, oder in Südtirol lesen die fast alles im August oder viel. Und das ist dann ein, zwei Monate früher, als wenn man normalerweise die Riesling im Oktober gelesen hat. Und dann ist eben nicht im März der Riesling aromatisch am Öffnen, sondern ist es vielleicht im April, Mai. Also das muss man auch sich selbst als Winzer als mal wieder bewusst machen, wenn man so ungeduldig ist.
Das ist genau, das ist genau der Punkt, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Ja, also wir waren 4 Wochen später.
Ja. Ihr wart ja aber fast, wie lange habt ihr gelesen? Fast bis November, glaube ich, mich zu erinnern.
10.11. Tag vor Fasnacht.
Ja. Wahnsinn.
Ich rede jetzt wirklich von Spitzenlagen mit topgesunden Trauben, also nicht von auf Edelsüß ausgerichtetes oder irgendwas, was man vergessen hat und in Dreifuhr. Das hat man schon gezielt gesagt, das kann auch. Das ist, was Alkohol angeht, noch moderat. Das waren noch die Jahre mit wenig Alkohol. Und dann kommt man in der Pfalz tatsächlich manchmal an den November. Hätte ich jetzt ich bin in Südbaden aufgewachsen, habe im Kaiserschuh gelernt, war im Burgund. Das hätte ich mal nicht gedacht. Dann kam ich 2008 in die Pfalz und ich glaube, den Kalkofen hat man am 31. Oktober, der 1. November. Das war schon klasse. Und der kam dann auch ins Holz. Das war das Erste, was in einem 500-Liter-Fass lag.
Jetzt war ja aber das Jahr 21 zum Schluss auch, also der Herbst war ja gut, aber der Sommer, das war ja alles so nass und so. Und ihr seid ja auch biodynamisch, Jochen, du ja auch.
Vorsicht, ich muss gleich sagen, wir sind nicht zertifiziert.
Okay.
Wir wenden da einige Methoden an, aber wir haben kein Zertifikat, möchte ich ausdrücklich sagen.
Ich habe immer ein bisschen Angst,
wenn ich irgendwas sage. Ich darf mit Fug und Recht behaupten, darf ich über unsere Methodik reden, was wir da auch machen. Ja. Das hat einen bestimmten Grund, aber das ufert jetzt aus, dass wir das Zertifikat nicht haben oder noch nicht haben.
Alles gut, aber ihr spritzt keinen Kupfer, wie macht ihr das?
Das ist, ja, dann hast du es angesprochen. Das ist der Grund, dass wir das Zertifikat nicht kriegen. Wir nehmen da eher ein synthetisches Mittel. Ich persönlich habe ein Problem mit dem Schwermetall Kupfer. Da hängen manche aromatische oder enzymatische und auch mikrobiologische Prozesse dran. Die Befürworter von Kupfer würden sagen, das macht nichts, das sind nur kleine Mengen. Das ist wie mit Radioaktivität, wo ist die Grenze? Oder Schwermetall, es gibt Mineralwasser, da ist Uran drin und die sind auch verkehrsfähig. Es ist tatsächlich so, es ist alles eine Frage der Menge. Und wenn ein Winzer sagt, ich habe das Zertifikat und ich spritze Kupfer, dann ist das genauso legitim und sinnvoll, behaupte ich, wie unsere Methode. Ich würde auf keinen Fall religiös oder dogmatisch werten, wir machen es halt so.
Ja, aber ist ja an sich cool, wenn man ohne Kupfer auskommt, oder nicht?
Zu 100%. Ich glaube, das ist das Ziel von uns, also von den meisten, ist, und du halt keine synthetischen oder andere Möglichkeiten hast, darauf einzugehen. Es wird ja dran geforscht, Gott sei Dank.
Ich habe schon vor Jahren die als gefragt, warum macht ihr nichts?
Ja.
Die Bio-Spritzmittelhersteller, die müssen doch durchdrehen, dass sie was finden.
Die haben gar kein Interesse, glaube ich, dran. Aber beziehungsweise,
das glaube ich mittlerweile nämlich auch. Es muss doch was geben.
Aber es passiert viel, wo du auch die Kupfermenge auf ein Minimum oder fast komplett reduzieren kannst. Ich glaube, da passiert viel in den nächsten Jahren. Und ich glaube, das ist für jeden, das muss man ja fairerweise auch sagen, das ist ja der einzige Kritikpunkt am Bio-Weinbau. Ne? Die Mengen können klein sein.
Ja.
Können aber auch bis zu einer 3-Kilo-Grenze gehen, sage ich jetzt mal.
Regenbedingt, weil wir reden bei der Krankheit falscher Mehltau halt über Regen.
Gerade wegen im letzten Jahr.
Nur bei Regen. Ja, wobei du aber auch sagen musst, wir sind eher Freunde davon, das auch eher homöopathisch zu machen und eher in kleine Schritte, kleine Dose, aber immer konsequent, als dass du einfach irgendwie die Keule schwingst, wenn du sowieso schon wenn das Gefühl hast, du musst einsetzen, als wenn es schon zu spät.
Richtig, und bei Kupfer gibt es keine Resistenz. Wenn man das kontinuierlich einsetzt, in kleine Menge, läuft man nicht die Gefahr, wie bei einem konventionellen Spritzmittel, dass ich die Erreger oder die Pilzkrankheit dran gewöhne und resistent werde. Mhm. Mein Außenbetriebsleiter hat es auch schon gesagt, der ist ja auch mittlerweile sehr motiviert zu sagen, wir gehen voll in die Zertifizierung.
Du kannst halt viel unterstützen halt auch. Ne? Du hast schon Möglichkeiten halt eben einfach, es geht ja darum, Pilzdruck runterzuhalten. Wann brauchst du halt, wenn du Kupfer brauchst, weil es halt eng ist.
Ja.
Wir müssen noch viel mehr dazulernen, die Vitalität und die komplette, also dass die Pflanze gut versorgt ist mit allen Elemente, sag ich jetzt mal. Richtig. Und wenn du eine gewisse Vitalität hast, glaube ich auch, wie dir selbst. Wenn du fit bist, wenn du gesund bist, dann bist du widerstandsfähiger gegen alles, was kommt.
Das ist übrigens meine. Das ist, was der Jochen da sagt, ist so tiefgreifend, obwohl es sich so einfach anhört. Wir haben ja auch, seit ich da bin, sofort aufgehört, auch Herbizide zu spritzen. Das war eigentlich eine ganz logische Entwicklung. Das geht so nicht um Marketing. Sowas macht man nicht. Da verseucht man den Boden mit einem pflanzentötenden Stoff. Und die im Boden oder auf der Pflanze zum Teil ist Stress. Auch wenn der Rebe davon nicht stirbt und das stirbt, aber die Rebe ist unter Stress. Dann habe ich eine schlechte Bodenbearbeitung vielleicht, Verdichtungen im Boden. Und wenn ich Punkt für Punkt durchgehe und mache immer einen auf wenig Vielfalt, wenig biologisches Gleichgewicht, viel Stress für die Rebe und dann kommt noch hinzu, dass es nicht viel regnet. Das gibt am Schluss die Trauben, die weder schmecken noch reifefähig sind. Das sind die gestressten, armen Rebstöcke, die dann anfällig sind für Krankheiten und die Weine sind anfällig für Oxidation oder von vornherein schon für belangloses und nicht motivierende Geschmackserlebnis. Warum soll ich das kaufen? Und dann wird es verhökert für wenige Euro. Die Natur hat gelitten und irgendjemand soll es dann trinken. Mhm. Die Art von Weinbau, das hätte mich nie interessiert. Dann wäre ich lieber Lehrer geworden oder was.
100%. Du schaffst ja auch abhängige Weinberge, wenn du so willst. Die brauchen Dinger, die brauchen Stickstoff.
So wie Droge sozusagen.
Genau, Kunstdünger habe ich vergessen. Mhm, auch so ein Thema. Die Rebe will Nährstoff, die will wie wir eine vielfältige, ausgewogene, gesunde Ernährung. Und das ist für die Rebe ein lebendiger Boden mit allem, was dazugehört. Und nicht nur Stickstoffe.
Es geht, viel ausgelutschter Begriff, Nachhaltigkeit, wenn alle belangen. Und Nachhaltigkeit bei uns heißt halt ganz klar, mit der Rebe so zu arbeiten, dass du halt einfach weißt, die können sich im Endeffekt selbst versorgen. Du baust Humusgehalt auf, Nährstoffspeicherfähigkeit und so weiter. Ja. Dann lassen wir uns ja viel Sache einfach, das sieht man ja gar nicht. Das ist auf keine Flasche gedruckt oder irgendwas, was da hinten dran steckt. Wenn du einen Kompost machst oder Pflanzenkohle bringen wir zum Beispiel das hier ein. Ne? Und so Sache, wo du halt einfach sagst, was kann ich machen, um das alles noch besser zu machen.
Ist das Terra Preta-Thema?
Genau.
Das ist stark. Was heißt das Preta? Ist vorbereitet?
Fragst mich. Im Endeffekt aufbereitet.
Es ist angeblich, haben das schon Steinzeit oder Kupferzeit Menschen gemacht. Man hat uralte bewirtschaftete Böden gefunden, wo man weiß, da waren die Kelten. Und man hat diese fruchtbaren, wunderbaren Böden gefunden. Und da kam das raus, dass die mit Pflanzenkohle gearbeitet haben.
Das ist hochspannend. Also wir haben das teilweise vor 3 Jahren probiert bei einer Anlage in einer sehr chlorosehaltigen Weinberg.
Okay, was ist Chlorose?
Chlorose, also Chlorose, die Blätter werden gelb. Mhm. Ja, und es kann mehrere Einflüsse haben, Mangelerscheinungen, Eisen, Staunässe. Also unterschiedlich, also sagst du manchmal einen Hang, wenn er zum Beispiel relativ viel Steinanteil hat, kann es passieren, dass du einfach siehst, zu einer gewissen Zeit im Jahr, ist der ganze Hang gelb.
Okay.
Wir haben das bei dem, weil wir halt gesagt haben, okay, wir müssen da strukturell am Boden was machen, das müssen wir testen. Und er hat, das war sauteuer, das muss man auch dazu sagen, haben relativ dick Pflanzenkohle eingebracht.
Ja.
Und du hättest eigentlich jetzt fotografieren müssen. Ein grüner Weinberg in einem gelben Hang.
Unglaublich.
Und das über Jahre einmal gemacht. Ja. Das heißt, es ist auch dauerhaft. Ne? Du musst das natürlich auch immer mal wieder, aber du redest jetzt nicht über Jahr aufs andere oder 2 Jahr, 3 Jahr, sondern das ist auch schon ergiebig ohne Ende. Und fanden wir hochspannend. Wir tun es teilweise mit unserem Kompost verbinden, dass wir es in kleinere Menge einbringen. Ja. Wir machen es aber parallel. Das probieren wir auch so gerade auch bei meinem Bruder im Weingut, wo wir sagen, wir bringen es mal nur ein, ne? Und sehen einfach so die Unterschiede, dass wir sehen, was macht mehr Sinn, ne? In Verbindung mit Kompost, pur, um einfach halt zu sehen, erwiesenermaßen halt ein brutaler Nährstoff oder ein brutaler Speicher, egal für was. Ja? Und wenn du das halt schaffst, das damit halt auch noch einen guten Puffer zu schaffen, ist das halt schon spannend.
Das ist ein Thema. Und viele werden das nicht umsetzen können, weil es, wie der Jochen sagt, wahnsinnig aufwendig ist. Aber wir, die unsere Weine jetzt nicht für 2,99 verkaufen, müssen auch da dran. Kompost ist das eine, das ist natürlich sehr wertvoll. Und das nachhaltig über viele Jahre oder über Generationen. Auf einmal haben wir wieder gesunde Böden. Und dann die Rebe, die im Gleichgewicht ist, stabil, gesund, die sich in Anführungszeichen freut, hier leben zu dürfen und nicht unter Stress steht und sich eigentlich ekelt vor dem eigenen Boden, in dem sie steht. Wir fahren nur mal in die Champagne. Ich habe auch Weinberge in Bordeaux gesehen. Das ist kein Klischee. Da liegt wirklich zum Teil Hausmüll rum, weil irgendwas.
Das
habe ich nicht geglaubt. Das ist wahr. Ich habe echt gedacht, gesagt, das gehört ins Bereich der Legenden. Wie kann man einen Boden so schinden? Das macht der Winzer ja freiwillig. Der schüttet es in seinen Weinberg.
Aber das will er seinen Kindern geben. Aber sind das nicht die alten Sachen, die da immer wieder aufgewärmt werden?
Da liegen Joghurtdeckel, da liegen so Kronkorken.
Es wurde früher die Kompostierung des Mülls in den Weinberg, tatsächlich Champagner vor allem war das. Ja. Ich habe mich auch mal durch die Weinberg gelaufen, das ist die blaue Müllsäcke.
Eine Weile war das ja ganz gut, bevor Plastik kam.
Das war nicht das von der Kompostieranlage. Okay. Das war Hausmüll. Das war verrotteter Hausmüll von den Deponien. Wenn das alles dann anfängt, das sich heißt, zu zersetzen,
ich bis mir auf so Plastik und Aluminium. Champagner, gibt da irgendwie so richtig viel Geld aus.
Ich glaube ja auch, das war ja, muss man eine sagen, das war ja, glaube ich, eine Sünde vor ein paar Jahren. Mhm. Nur, das geht ja nicht mehr weg.
Aluminium, was soll da groß passieren? Es zerfällt in Stücke und Plastik auch, aber die Partikel sind da, wie im Weltmeer auch.
Es gab ja auch mal strukturverbessernde Maßnahmen, wo es gesagt hat, du kannst kleine Styropor-Kügelchen Boden aufzubessern, so ein Kram.
Ne? Wie heißt das? Hydrokultur, genau. Sowas die Gärtner
sowas in die Richtung. Ich meine, muss ja auch sagen, das sind ja auch Forschungssachen, da muss man auch sagen, vielleicht geht da nicht alles.
Nicht alles in die richtige Richtung.
Und du
musst
halt deswegen, also ich glaube auch, wir müssen halt gucken, dass wir mit dem, was wir arbeiten, mit halt natürlichen Mitteln arbeiten und halt nicht irgendwie anfangen, Unfug zu treiben. Mhm. Aber der Boden grundlegend ist elementar, ne? Also das ist Grundlage von allem.
Ja. Ich bin da regelrecht konservativ. Das Terra Preta, sowas fasziniert mich. Dass man sich überlegt, was ist eigentlich früher gewesen? Und wenn es sein muss, vor 2000 Jahren, wie hat denn die Natur funktioniert, als der Mensch nicht dümmlich oder rezeptartig eingegriffen hat, sondern vielleicht gezwungen war, sogar nachhaltig zu arbeiten.
Ja,
weil er keinen Antibiotika hatte, in Anführungszeichen.
Was machst du, wenn du Halsweh hast? Ne? Ja. Das ist der Punkt. Was ist der Ansatz? Ja,
vielleicht kontinuierlich ein klein bisschen Kupfer zum richtigen Zeitpunkt. Und frühzeitig, wenn man Halsweh hat, ein Salbeiblatt, das macht einen Gaumen pelzig, aber die Viren sind weg.
Das Schöne ist ja, dass ihr dazu dann wahrscheinlich so ein schönes Glas Wein trinkt.
Da muss ich jetzt dazu erzählen.
Was haben wir denn im Glas jetzt hier?
Ich habe nicht hingeschaut, aber es kann nicht viel Pech sein. Ich habe 91 Abitur gemacht, erinnere ich mich, da bin ich mit meinem Onkel, der aus Argentinien kam, der hatte mich in Kontakt gebracht mit Pulle di Morage, einem Flasch Champagner, kalifornische Cabernets, die hat er als mitgebracht. Wenn er
cooler
kam.
Onkel.
Ein super cooler Onkel. Mhm. Der ist jetzt mittlerweile über 80, ganz, ganz cooler Typ. Den liebe ich. Und der hat mich tatsächlich, bei meinem Vater gab es Rieslinge aus der Pfalz, aus dem Elsass. Die sind ins Elsass gefahren, haben Riesling gekauft. In Pfalz waren die Wurzeln von meinem Vater. Das war ein schöner, kultivierter Weinkeller. Aber es war auch damals schon Riesling-lastig. Und ab und zu mal ein Rotwein aus Frankreich. Aber das von meinem Onkel, da standen halt die großen Namen drauf. Und das hat anders geschmeckt. Und dann hast du da so ein Napa Valley Cabernet. Ich bin vom Glauben abgefallen. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, die Welten, die aufeinanderprallen. Dann befasst man sich damit und dann trinkt man mal aus dem Burgund so ein Pulligny. Dorf lag und sagt, ja, ist ja ganz gut. Und dann trinkt man besseren und sagt, oh wow, das will ich wieder haben. Und dann plötzlich eines Tages, wenn man alles Geld zusammengekratzt hat, und das habe ich dann selber machen müssen, weil das kam dann auch nicht von meinem Onkel, dann hat man sich mal ein Chevalier Morage gekauft. Noch kein Le Morage, aber ein Chevalier Morage war damals, ja, für 200 D-Mark war man dabei, auch bei namhafte Winzer. Und dann geht's einem wie hier. Dann hat die Dorflage mit dem großen Wein erschreckend wenig zu tun. Also für mich ist das in Sachen Konzentration und Intensität dreifach so stark.
Ja.
Ich muss dazu sagen, wir reden dann auch von 14 Euro und da hier von 69 Euro. Das drückt sich auch im Preis aus.
Also man muss
ist
ja.
Schon
ja.
geil.
Aber Gott sei Dank, genau, es ist schon geil und es geht auch heftig voran. Es rechtfertigt auch, dass die viel Geld kosten. Es rechtfertigt auch, dass die eigentlich gar nicht verfügbar sind. Die sind immer weg. Da tut jede Flasche weh. Zu euch bringe ich sie gern mit.
Das
aber
ist lieb von dir.
Der Sprung von Forst, von dem Ortswein, auch in Forst gelegen, zu einer Einzellage aus Forst, das ist ein heftiger Sprung.
Ja. Das macht aber letztlich, weil ihr behandelt ja alle Weine gleich, muss man immer wieder sagen, es macht die Lage.
Die Weinberge behandeln wir einigermaßen gleich. Vielleicht hat man einen Tick mit Absicht schon beim großen Gewächs klein ein bisschen weniger Anschnitt. Man achtet darauf, dass tatsächlich weniger Trauben oder weniger Ertrag dran ist. Und das sind ein paar Schnitte mit der Schere oder das ist ein bisschen Arbeit an der Laubwand. Mhm. Aber die Liebe im Weinberg ist eigentlich die gleiche. Ich denke auch bei dir, Jochen. Da wird kein Weinberg schwach oder vernachlässigt, nur weil der Wein 14 oder 8 Euro kostet.
Also ich muss jetzt
aber
mal...
Aber der Achtung, im Keller ist es nicht das Gleiche. Das muss man dazu sagen. Hier ist beim Forster Riesling ist auch noch Stahltank mit dabei. Mhm. Da kommt Wein aus Holzfässern, zum Teil auch von solchen Lagen, von Vorleseweine oder von Lagen, die halt abseits der großen Gewächse liegen. Und die kommen in Stahltanks und in gebrauchte große Holzfässer. Und es gibt den Forster Riesling. Mhm. Und der Pechstein wird in die 500er gelegt. Diese Weine bleiben eineinhalb, manchmal zwei Jahre auf der Hefe. Der Forster, der ist im Frühling verfügbar. Also im Keller ist es nicht das Gleiche.
Ja, und im Endeffekt, es hat ja nichts mit dem ganz, ganz klassischen Riesling-Ausbau zu tun. Und das finde ich das Spannende, weil du im Endeffekt da ja komplett out of the box denkst. Ne? Also ja. Du hast den von Winging-Style burgundische Riesling, was ich großartig finde. Ich mag das sehr gern, weil du hast einen tollen Einfluss vom Holz, du hast mehr Breite. Da geht es nicht um Mineralik pur und Schliff, was er hat. Ne? Aber es geht halt auch um Mundgefühl, da hast du tolle Würze. Und extrem charaktervolle Lage, die da rauskommt. Das passt super, finde ich. Das passt extrem gut.
Vor 14 Jahren habe ich mal den Stefan Reinhardt getroffen. Der ist mittlerweile der deutsche Chefverkoster für Robert Parker, für den Wine Advocate. Und dann habe ich irgend so einen Spruch gesagt. Es ist nicht immer nur Frucht, Frucht, Frucht. Also da habe ich mich sozusagen dafür ausgesprochen, dass ein Wein auch Würze, Struktur, Salz, Biss, mystische Aromatik hatte und so weiter und so fort. Irgendwann, und unsere Weine haben aber Frucht und ganz viel und ganz intensiv. Sehr. Und irgendwann, ich sage, das sind zwei Extreme. Wenn man diese Lage, und das kommen wir auch wieder zurück zum Burgund oder auch zu Spitzeweine vom Jochen, die ich ja auch kenne, wenn man die Rebe erntet, das ist eine Frucht. Und wenn das nach was schmecken soll, wenn es stabil sein soll, wenn es langlebig sein soll, ich kann das distinguierter machen. Ich kann mit der Gärtemperatur, ich kann mit der Hefe arbeiten, ich kann die aufrühren. Also man kann schon steuern, wie expressiv eine Frucht wird. Oder man hat seine Flora im Keller und die ist etwas zurückhaltender wie so eine affektierte Reinzuchthefe. Also man kann was machen. Aber die Traube, die Beere ist eine Frucht. Eine faszinierende Frucht. Wenn man eine Muscatella-Beere gegessen hat, der weiß, wo der Hammer hängt. Das ist ein bisschen was anderes wie eine Mirabelle. Da geht die Post ab. Und auch bei einer Riesling-Beere. Ja. Wenn ich jetzt einen Le Morachet trinke oder auch einen Verso Perrier oder einen Puligny oder auch einen weißen Bordeaux von Smith & Lafitte oder einen Aubryon Blanc oder einen La Mission Aubryon, jetzt habe ich mal ein paar Paradebeispiele aufgezählt, es haut einen um vor Frucht. Man fliegt in Ohnmacht, wenn man die Primeur aus dem Fass probiert oder als Sample bereitgestellt im Frühling in Bordeaux. Also da sind die Weine auch 4-5 Monate vergoren. Und die hauen dich um vor Frucht. Du denkst, du stehst im Wald. Mhm. Also da möchte ich jetzt inzwischen nicht das sagen, was ich vor 14 Jahren zum Stefan Reiner gesagt habe. Es ist nicht nur Frucht, Frucht, Frucht. Es ist halt vieles andere. Aber ein großer Wein hat um Himmels Willen eine Mörderfrucht. Mhm. Die hauen dich um. Da gehen dir alle Synapsen im Kopf an. Also so geht es jedenfalls mir.
Das gehört einfach dazu.
Das ist wie Melodie bei Musik. Also wenn es halt nur Bum, Bum, Bum ist. Und zu dieser großen Melodie gehört auch bei einem großen Wein Frucht. In dem Pechstein drückt sich das aus und von dem...
Du musst, Frucht ist ein Thema, das darf man, das ist
ja voll ein deutsches Thema für uns.
Genau. Sorry. Was soll sonst passieren? Soll nur die Säure kratzen?
Nee, tiefe, genau, tiefe, saftige Frucht. Weine, Großweine haben immer Reduktion, das hat er auch. Das ist auch ganz normal.
Ja, der ist recht reduktiv.
Aber das darf nicht die, und das ist eher ein Zeichen von dem, was noch kommt oder wo es hingeht. Aber die Frucht, wir haben eben gerade für mich, weil es mich interessiert hat.
Ich will jetzt deine Weine probieren. Ich mach mal den Forster weg.
Guck mal, er trinkt seine eigenen Weine.
Ich habe probiert. Ich kann mich jetzt hier nicht wieder los besaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Arbeit.
Das ist danke. 2017.
Oh, stark.
2017, was wir jetzt gerade rausgebracht haben. Das ist der erste Jahrgang, der bei uns im neuen Betrieb gemacht wird.
Hey. Also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr im Sommer einen 2016 Wunderwerk.
16, ja, schön.
Das hat mich weggeblasen. Das war so toll.
Wir haben mal gespannt. Eine einzige Lage, die vielleicht daran nur einen Hauch erinnert. Irgendwas ist an der Frucht. Das ist so eine Mischung aus Minze und eine warme Zitrone. Ich kann es nicht ausdrücken, ist großartig. Der Lange Morgen, unser großes Gewächs Lange Morgen, kann manchmal in diese fruchtcharismatische Richtung gehen. Wow. Das habe ich da reingemacht.
Das ist tatsächlich bei uns, also Wunderwerk, es war mal die jungen Reben aus den Top-Lagen. Die sind mittlerweile auch älter geworden. Ich mache das ja auch schon eine Zeit lang. Aber das sind trotzdem Rebe, wo du sagst, mittlerweile 15, 16, 17 Jahre alt. Ja, und das ist der einzige Wein bei uns tatsächlich in eine gehobene Klasse, wo wir die Ortschaft Westhof und Bechtheim miteinander kombinieren. Das heißt, da ist Moorstein Kirschspiel mit drin und du hast Geiersberg Rosengarten mit drin. Und du hast halt eigentlich ganz spannend, weil wir haben hier nur 3 Kilometer Unterschied zwischen Bechtheim und Westhofen, aber du hast fast eine Woche Reifeunterschied. Westhofen ist halt viel höher, windoffener, viel Kalkstein, und viel Salz. Bechtheim, bisschen gesetzter, im Kessel, wärmer, runder, saftiger. Und deshalb kombiniert, weil ich das total spannend fand, einfach die Verbindung zu haben. Du gehst, löst es ein bisschen, wo du sagst, das ist pure Charakter vom Ort. Auch da wieder so ein bisschen andere Idee hinter dran. Kleinerer Ertrag, junge Rebe zu zeigen, wenn du sie im Ertrag reduzierst, können sie auch in junge Jahre, sag ich jetzt mal 15, 16, immer noch jung, halt eben auch was bewegen. Ne?
Und ich sag mal so, wenn man jetzt 50 Jahre alte Rebe hat und das waren so vielleicht die ersten Klonzüchtungen, wo man auf Ertrag abgezielt hat und nicht auf kleinbärige, gesunde, stabile Trauben. Es ging damals halt um Menge. Und es ging damals auch, dass der Weinbau mit degenerierten Reben, die er hatte, auch wieder in Schwung kommt. Das war schon nach dem Ersten Weltkrieg der Fall. Auch die deutschen Forschungsanstalten, die haben da existenziell dran geforscht. Aber irgendwann ging der Schuss nach hinten los. Und wir hatten die Aromatik nicht mehr, der alten Urgenetik des Rieslings. Aber es gibt die Vielfalt noch. Und seit gut 10, 20 Jahren wissen die Winzer, wir brauchen tolle Genetik, damit das Zeug gut schmeckt. Und wenn man solche junge Reben pflanzt, schmeckt es besser wie ein 50 Jahre alter Wein, der halt ein blöder Klon gepflanzt
hat. Das ist halt der Punkt. Das sind halt Klone dann, oder Selektionen gepflanzt, die halt auch wieder Sinn machen, die halt richtig, ganz andere Gedanken
hinterher. Das schmeckt
im kleine Erträge. Ja.
Genau. Also das Thema junge Reben, wer das dogmatisch sieht, da begeht einen Riesenfehler. Gerade weil heute die junge Rebe, die tollen Winzer pflanzen, das ist ja sensationelles Material. Das ist ja oft auch gar kein Klon, sondern es ist Selektion Massal, genau. Sagen die Franzosen. Eine Mutterstockvermehrung, da wird von zigtausend Rebstöcken im Lauf der Selektionsarbeit über Jahre, reden wir dann von einem Input von abertausenden Rebstöcken und man weiß gar nicht mehr, was man da hat bei so einer Selektion Massal, weil aus dem bunt gemischten Weinberg, der da steht, werden wieder Edelreiser geschnitten, da werden vielleicht auch wieder andere mit eingebracht. Was da zustande kommt, ist eine unglaubliche Vielfalt an genetischem Code, genau. An Facette aromatisch und auch an Stabilität, die dieser Weinberg hat, weil da nicht ein debiler Klon steht, der immer das gleiche Problem hat. Wenn der falsche Mehltau kommt, ist der hoch empfindlich, dann nippelt der ganze Weinberg ab. Wenn da aber auf dem Hektar 5 oder auch bei uns manchmal 9.500 Rebe stehen und es sind 9.500 Individuen, genetisch unterschiedliche Individuen, sind vielleicht nur 500 Rebstöcke von einer richtigen Fäulnisperiode mal betroffen. Und dann schneidet man das Zeug raus und kann eine wunderbare Ernte erzielen. Auch das ist ein Aspekt. Aber hier geht es ums Aroma und ich hätte da sogar eher auf alte Rebe getippt. Klischeehaft, ja.
Aber du sagst schon,
Entschuldigung. Nee, du.
Nein,
aber ich mich dran
Stefan,
bei euch.
Nein, der Stefan sagt genau das. Du gehst ja von der Selektion oder der Rebentwicklung. Es ging ja Nachkriegszeit, da ging es um Masse, da ging es um Volumen. Ja. Du sagst, Weinbau wieder in Sprung.
Ist auch verständlich.
Und das ist total verständlich, aber das geht halt nur mit alten Rebe, wo die Rebe sich irgendwie eingefangen hat wieder, dass du halt auch sagst, das ist eine einigermaßen Wuchsharmonie, dass du sagst, da kommt ein bisschen weniger raus. Das, was wir heute pflanzen, das ist von vornherein halt einfach auch schon auf pure Qualität ausgelegt. Ne? Auch viel Selektionen aus alte Selektionen oder halt eben halt großartiges Material von alte Stücke.
Das hat sich hochgeschaukelt mit den Konsumenten, die bereit waren, für einen deutschen Wein wieder mehr zu zahlen als 5 Mark oder dann 5 Euro. Die Spitzenweingüter gab es immer, die stabil waren, aber das waren nicht mehr so viele wie früher. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren es die teuersten Weine der Welt bei uns. Da ging es da gar nicht um Masse groß. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der deutsche Wein speziell, finde ich, den falschen Weg eingeschlagen. Die Österreicher haben nach dem Glykolskandal den richtigen eingeschlagen, nur noch auf Qualität zu setzen. Sehr konsequent von den Österreichern, sehr klug, muss man echt sagen. Bei Jochen oder uns, da geht es nicht um Masse. Das ist mir egal, ob aus dem Pechstein 3.000 oder 5.000 Flaschen kommen. Mehr ist es nie, aber das ist mir egal. Ich will, dass das Ding schmeckt. Das muss höllisch gut schmecken. Das kostet ja auch Geld.
Ich bin nur so auch froh, dass eure Gutsweine auch schon so gut schmecken.
Ja, muss ja.
Eben.
Ja, ja. Das ist
weil da trinken wir mal drauf, Leute.
Ich bin völlig fasziniert von diesem Duo, was so unterschiedlich
spannend ist. Also, unbedingt nebeneinander.
Also qualitativ ist das für mich ein Level. Also wirklich Hut ab, sage ich nicht, weil jetzt Zeugen dabei sind. Ich habe reingerochen und habe gedacht, das kenne ich auch vom Moorstein. Ich wollte es nicht sagen, ich hätte mich da...
Unverkennbare Lage, ja, ne?
Genau, aber das ist Terroir, wow. Obwohl du hier verschiedene Lagen mischen tust, ist das so unverkennbar, euer Landstrich hier, das ist genial.
Das ist wie so eine Wanderung zwischen Bechtheim und Westen.
Ja, aber wirklich, der Philipp hat sehr früh, wir sind ja wirklich gut befreundet, hat sehr früh zum Stefan Winter und zu mir gesagt, Jungs, ihr braucht doch Wingert in Westhofen.
Ja.
Weil wir viel miteinander probiert haben und so weiter. Ja. Und es ist tatsächlich so, es ist die Kombination, die oftmals brutal spannend ist. Westhofen ist sehr signifikant, eine großartige Lage, die sehr, sehr charaktervoll und eigenständig sind. Es ist Bechtheim auch. Und Dittelsheim wahrscheinlich genau außer auch. Ja. Aber die Ergänzung ist es manchmal, die finde ich persönlich brutal spannend ist. Es ist alles ganz dicht zusammen.
Und ist Westhofen mehr Kalk?
Ja, genau.
Weil das kommt hier so raus.
Es war ja auch... erste Jahrgang bei uns, wo wir es Platzgründen machen konnten mit dem neuen Weingut, dass wir die Sache zwei Jahre auf der Hefe haben liegen lassen. Du hast jetzt auch gesagt, dass ihr das macht, aber das war ja bei uns auch, sagen wir mal, nicht die höchste Stufe, wo wir gesagt haben, wir wollen gerade beim Riesling, wir reden ja immer über das, die beste Weine der Welt, die teuerste Weine der Welt, gereifte Riesling. Das war kein junger Riesling, der im ersten Jahrgang rausgegeben wurde oder neun Monate nach, sondern es war gereifte Riesling. Mhm. Und da siehst du ja wirklich beim Riesling, was möglich ist. Und das finde ich so spannend, das ist für mich so, wenn du es kennst und den Unterschied siehst. Ich habe auch einen 15er, wenn du später willst. Das siehst du auch da, das ist auch ein großer Wein, das ist auch ein Einzellager drüber. Aber in puncto Feinheit hast du, wenn du halt andere Möglichkeiten hast, zum Thema Ausarbeit von dem Ganzen. Du hast perfekte Traube und du kannst dann aber vielleicht noch mal ein bisschen länger warten. Du kannst noch differenzierter ausbauen, weil du mehr Platz hast. Das ist halt auch nochmal ein ganz, ganz elementarer Schritt, den du dann hast. Und das verbindet, finde ich, uns die beiden Weingüter so stark, dass man sich die Zeit nimmt für große Qualitäten, dass sie auch das aussagen können, was reingesteckt wurde.
Ja. Aber jetzt würde ich gerne hier nochmal.
Ich bin übrigens...
Bevor du jetzt, habe ich...
Entschuldigung. So,
eine ganz schnelle Frage. Jochen, du sagst, das sind ganz junge Reben. Wie lange brauchen die Reben, bis die sowas Tolles in die Flasche bringen?
Also grundlegend muss man ja sagen, also das Wurzelwachstum der Rebe, das ist ja nicht, das geht ja nicht von heute auf morgen, ist die irgendwie bei 10 Meter, sondern es geht halt einfach Schritt für Schritt mit der Zeit. Du merkst halt einfach, je tiefer Rebe eindringt, umso spannender wird es halt auch. Ne? Umso mehr fördert sie nach oben. Und natürlich hast du auf dem Oberboden weniger Ausdruck wie eine tiefere Schicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen setzen wir ja auch mehr Stöcke auf der Hektar, dass die Rebe gegenseitig auch Konkurrenz haben, dass sie gezwungen sind, tiefer zu wurzeln.
Längst bewiesen, dass es so ist.
Ganz genau.
Die wachsen viel schneller und stärker nach unten, wenn die enger gepflanzt sind.
Konkurrenz, Wettbewerb.
Ja, die Natur funktioniert
und
so.
Und du hast engere Stockabstände, du schneidest kürzer an, enger Frucht. Das heißt, der Pro-Stock-Ertrag ist auch noch niedriger. Das heißt, die Rebe kann sich auch auf viel weniger konzentrieren und hat noch mehr Kraft und mehr Ausdruck. Und das ist genau der Weg, den wir gehen und da, wo wir drauf hinarbeiten. Und dann sagst du aber trotzdem, ganz ehrlich, das sehen wir, vor 5 Jahren brauchst du definitiv nicht anfangen mit irgendwie was. Also es gibt ein leichtes, es gibt einen netten Wein. Und dann fängst du sukzessive, das bemerkst du auch. Wir haben vor ein paar Jahren im Kirschspiel ein Kernstück in Weinberg gepflanzt. Der macht mir jedes Jahr mehr Spaß. Jedes Jahr merkst du, kommt ein bisschen mehr. Und du weißt dann einfach, guck mal,
der ist
noch
erwachsen.
ein Jahr. Genau, und da wird er erwachsen. Das ist so spannend.
Du siehst auch am Holz. Man weiß ja auch, dass da Speicherfunktion da ist in altem Holz. Und wenn dieses junge Reblein bleistiftdünn ist, wo willst du denn Nährstoffe speichern über den Winter? Mhm. Und dann muss es im Frühling wieder alles aus dem Boden holen. Und so ein uralter Rebstock, der legt auch seine Reserven an. Die Blätter werden gelb, weil die Nährstoffe werden zurückverlagert ins Altholz. Das kann eine junge Rebe nicht so. Mhm. Und sobald die in Anführungszeichen erwachsen sind, vielleicht ist es nach 10 Jahren der Beginn, und dann merkt man auch, da ist Holz. Das ist nicht so ein elastisches Ding, das ist jetzt verholzt. Mhm. Und in diesem verholzten Teil, da hat die Natur eine Funktion, es ist nicht nur eine Stabilität, da ist unglaublich viel drin. Mhm. Und das wird im nächsten Frühling, schiebt es schon in die Knospen und hilft dem Rebstock, perfekte oder ganz interessante Bärchen zu machen, die früher dafür gedacht waren, dass die Vögel und die Schweine es essen und die Samen verbreiten. Das Zeug sollte schmecken. Das ist eigentlich der. Und nicht die Menge für den Mensch liefern.
Du hast ja vorhin gesagt, es geht auch immer um den Rebschnitt, dieser sanfte Rebschnitt. Als ich mit der Florentine im Weinberg war, da hat sie gesagt, bei uns müssen alle Reben schneiden. Alle müssen das können.
Natürlich ist das Rebenschneiden auf dem Level sanfter Rebschnitt, ich erkläre gleich, was es ist, ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar, man kann eine Rute anschneiden, die an dem Rebkopf oben unter dem Drahtrahmen, auf dem man die Rute biegen möchte, die kann man so anschneiden, dass die halt einfach zu biegen ist, dass die in die richtige Richtung steht, dass die möglichst nah am Kopf ist und nicht verzweigt und vergagelt. Und vor vielen Jahren kam, ich weiß nicht, ich glaube, Deutsch war es nicht, dieser sanfte Rebschnitt. Es kam aus dem Süden.
Südtirol sind.
Ja, ich meine, es war Norditalien, Südtirol. Und da hat man ein altes Wissen wieder ausgegabelt und da achtet man drauf, wie die Leiterbahnen vom Holz, von diesem Rebstock sind, du hast das Thema genau richtig angeschnitten im richtigen Zeitpunkt, Versorgung. Die junge Rebe muss da irgendwas aus dem Boden holen, das geht ja nicht durch die Luft, das geht über Leiterbahnen und die sind gewachsen. Und die Rute, die in die richtige Richtung zeigt, muss nicht die sein, die am Kern dieser vielleicht Hauptleiterbahn der Nährstoffe sitzt. Mhm. Und das kann man nicht pauschal sagen, wie das aussieht. Man muss diesen Rebstock angucken, und vielleicht nach der Wuchsform her wissen, da ist die Rebe dick, da hat sie eine massive Ader sozusagen. Und diese Rute, die da dran liegt, die vielleicht seitlich raussteht, um Himmels Willen, dann habe ich halt eine Rebe, die ist halt bis 10 cm seitlich, dann muss ich die an den Drahtrahmen ranführen. Das sieht komisch aus manchmal. Aber man sagt jedenfalls, dass das die Leiterbahn ist, die besser funktioniert. Die lebendigere, die stabilere. Und das ist der sanfte Rebschnitt, dass man da drauf achtet.
Da brauchst du ja aber im Weinberg wirklich unglaublich intelligente Leute, oder?
Feinfühlige Leute, Intelligenz hilft ja nicht bei allem. Intelligenz ist natürlich unheimlich wertvoll. Aber diese spezifische Intelligenz, etwas zu sehen, das ist jetzt keine Mathematik, das ist eben nicht berechenbar. Da muss man immer irgendwas interpretieren. Es geht bestimmt auch schief, ja. So ein Weinberg, den kann man auch verhunzen mit einem sanften Rebschnitt. Und deswegen können wir da nicht 20 Leute drauf loslassen. Mhm. Im Grunde ist es ein kleines Team. Natürlich lernt bei uns jeder, wie Reben geschnitten werden. Das Team, das macht, ist klein.
Okay, aber ich habe es gesehen, da waren überall so andersfarbige Bändchen, um zu markieren, wer das geschnitten hat und so.
Zum Teil das, richtig. Ja. Und auch gibt es Bändchen, wo wir unsere eigene Selektion haben, wo wir sagen, der Rebstock ist besonders schön. Immer gesunde Trauben, immer kleine Beeren. Und dann kommt ein Bändchen dran, dass wir den in unsere Selektion... Sternchen. Genau, und der kommt dann in die Selektion Massal. Okay. Also wir kaufen nicht nur so eine bunte Genetik, wir bringen auch von uns unsere Genetik, weil die prägt ja auch unser Aroma, was da steht. Und mein Vorgänger hat sehr, sehr gute Weinberge hinterlassen. Der war sehr, sehr sorgsam. Und auch diese Genetik vermehren wir mit rein in die Selektion, die wir uns da machen lassen.
Jetzt müssen wir vielleicht mal endlich darüber sprechen, über den Vorgänger. Ne? Jetzt waren wir schon so nerdy unterwegs. Also, du hast ja gesagt, du warst schon in anderen Weingütern.
In hast die acht geleitet. Davor, ja.
Du bist quasi jetzt der Spielertrainer in 8 Stück?
Ja, in manchen halt Praktika.
Jetzt hast du aber die Lehre mitgezählt.
Bravo, Junge.
So, und jetzt bist du quasi Spielertrainer bei von Winning. Kann man das so sagen?
Hört sich komisch an.
Ich habe den Begriff neulich bekommen vom...
Der ist aber nicht blöd.
Ja,
Spielertrainer.
Genau, vom Wilhelm Weil, der ja auch sagt, er wäre ein Spielertrainer. Er kann Wein machen, aber seine Aufgabe ist vor allem, sozusagen die Bälle in der Luft zu halten und die anderen dahin zu bringen, dass...
Also ich habe nie gern filtriert und ich bin froh, dass ich nicht am Kieselkurfilter stehen muss und der Kurt Ratgeber, unser brillanter Kellermeister, muss es auch nicht. Wenn das der Wilhelm Weil meint, ja. Ich weiß, was er damit meint.
Mhm. Ich glaube, man kann es ja vergleichen mit einem guten Küchenchef.
Ja,
der ist ein guter Trainer, ein guter Logistiker und du hast abgestimmt, jede einzelne Position ist von dir beeinflusst und die wird so ausgeführt, dass du sagst, das ist eine Perfektion, das, was ich haben will und bringt das Produkt. Aber du bist derjenige, der am Pass steht und es rausgibt.
Ich finde den Ausdruck, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fußballfanatiker, mich kotzt ein bisschen der Fußball an.
Achso, entschuldige.
Ich hab da Allergie.
Also bist du Betriebsleiter.
Aber ich habe ja auch 5 Jahre in einem Sterne-Restaurant gejobbt, als ich Student war. Der Vergleich vom Jochen, den finde ich wunderbar. Das finde ich wirklich wunderbar. Auch weil es eine ähnliche Genussbranche ist, weil wir Lebensmittel
Ich finde es so, wenn du siehst, wie die Küche funktioniert, so abgestimmt, aber der Einfluss kommt immer vom Chef.
Ja, natürlich. Wir können auch mal eine Kartoffel schälen, aber das bringt den Betrieb nicht weiter.
Korrekt.
Man weiß ja, wie wertvoll gute Mitarbeiter sind und wie rar sie werden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es auch für Stimmung, Motivation oder auch manchmal auch für Disziplin zu sorgen. Und das alles zu schöpfen, da braucht man ein tolles Team. Und dieses Team zu führen oder zu motivieren, ich glaube, das ist fast die wertvollste Aufgabe.
Das ist ja aber auch entstanden. Ne? Ich glaube, deiner damals ist ja nicht von wenigen heute, auch vom Team, von allem
gesamt. Der Kellermeister, Außerbetriebsleiter, das sind die gleichen.
Das ist korrekt.
Ganz wichtig zu sagen.
Ja, das stimmt.
Das finde ich ganz, das sind dieselben. Und das finde ich ganz toll, weil es sind großartig. Das sind brillante Leute. Das sind Genies. Mhm. Wirklich. Auf ihre Art sind das Genies.
Ich auch über dich gehört.
So wie ich vielleicht auf meiner Art ein paar Stärken habe, die das halt ergänzen. Und das finde ich das Große. Und ich habe im Keller, gebe ich ganz offen zu, da arbeite ich nichts. Aber mit dem Kellermeister probiere ich halt, da wird halt kein Wein gefüllt, ohne dass man weiß ich, wie oft probiert hat. Das zieht sich über Jahre. Wenn so ein Pechstein nach 1,5 oder 2 Jahren gefüllt wird, ich weiß nicht, was da zwangsläufig schon über die Leber lief, bis man weiß, wann wird er gefüllt, welches Fass kommt rein. Ich mein,
also jetzt sagen wir mal ganz kurz, über welchen Wein wir hier sprechen. Das ist ein Sauvignon.
Wir sind ja Profis. Wir probieren jetzt nach vorne einen im Holz ausgebauten
Starke
neuen Sauvignon. Und danach hätte man noch den kleinen aus dem Stahltank. Aber ein Profi kann noch mal zurückprobieren.
Ich habe mich die ganze Zeit schon interessiert. Ja. Entschuldigung, deswegen
habe ich schön, aber
ein guter Gutswein kann immer noch einen großen Wein auch glänzen.
Ganz genau. Und der Sauvignon 2, der kann das. Aber hier im Glas ist der Sauvignon Imperial. Wir haben ein Problem, dass wir in unserem Verband, im VDP, die Klassifikation, die auch Sinn macht und auch sehr stringent ist, weitgehend, dass man Sauvignon Blanc in Deidesheim Forst noch nicht als Lagenwein bezeichnen darf. Mhm. Weil wir haben da Forster Bischofsgarten, wir haben Deidesheimer Paradiesgarten, wir haben da sogar mehrere Parzellen.
Ihr habt ja so viele Lagen.
Und wir hätten sogar in Hart hätten wir Sauvignon Blanc, erste Lage klassifizierte, namhafte Weinberge. Aber wir dürfen es halt, ich betone mal, noch nicht draufschreiben. Das Sauvignon hätte es verdient, das ist eine Weltklasse-Rebsorte, hat mit einer Moderebsorte nichts zu tun. Das ist eine der 5, 6 großen Weißweinrebsorten auf dem Planeten, muss man sagen. Der Wein ist wirklich in einer Liga, wo ich sage, das geht eher so Richtung Komplexität, Dichte, Kraft, Tiefe, Langlebigkeit, großes Gewächs. Mhm. Kostet 25 Euro, da kriegt man bei uns kein Riesling großes Gewächs. Cool. Aber er ist kurz davor. Die Vielschichtigkeit von dem Wein setzt sich zusammen aus einem kleinen Teil Stahltank. Aber ganz, ganz, ganz besondere Holzfässer. Mhm. Die waren sehr intensiv, aber sehr wertvolles Holz. Und wir hatten diese Fässer separiert vom Sauvignon 1 und vom Sauvignon 500.
Mhm. Beim Holzfassausbau generell, die Qualität an Holz, die heute in Deutschland oder bei uns verwendet wird, schon immer, also in Frankreich muss man schon sagen, haben sie einfach immer drauf geachtet. Extrem. Holz wurde ja mal bei uns auch echt abgeschmettert, weil es halt nur um Lagerfässer ging. Da hat man sich keine Gedanken gemacht, es kam einfach da rein.
Ja, der Winzer hat auch gedacht, ich habe das im Griff, genau. Das macht nichts.
Und heute rennst du mit deinen Weinen zum Fassbauer und sagst, guck mal da, das habe ich vor. Was könnte dazu passen? Wo können die Eiche wachsen? Wie sind sie versorgt? Wann sind sie geschlagen? Wie lange trocknen sie? Und dann ist der Fässerbauer in der Hoffnung, dass das der richtige Gedanke war. Das ist halt einfach eine ganz andere Idee hin und dran. Das wollte ich nur noch mal sagen zum Thema Holz. Deswegen, wenn du Holz richtig, gutes Holz, elementar.
Ich liebe ja Metaphern oder Vergleiche. Und wenn ich das aufs Kochen beziehen möchte, wie gerade eben du auch, Jochen, dann würde ich sagen, die Bratkartoffel in einer schlechten Pfanne, das geht nicht gut aus, auch wenn die Kartoffel passt. Aber ich liebe diese schmiedeeiserne, diese schwarzen, eingelaufene, großartige Pfanne. Und das sind die Holzfässer. Die Holzfässer ist wie eine geile Pfanne oder wie eine Gusseisen-Kokotte.
Das vollendet.
Ja, das vollendet und das Gericht wird nur dann was, wenn auch dieses Gebinde passt. Und ich glaube, das ist ein neuer Weg. Das Super ist spannend. Also weniger Holzeinfluss als im Sauvignon 1 und als im Sauvignon 500. Aber es ist ein Wein mit einer unheimlichen schmelzigen Tiefe. Also meine liebe Freundin Paula Bosch, die hat gesagt, ich spinne, das Ding müsste 50 Euro kosten. Sie möchte es vergleichen mit dem größten weißen Bordeaux.
Wir sind froh, dass es nicht 50
Euro kostet. Aber es ist ein Pfälzer Wein, es ist kein weißer Bordeaux, es ist kein Aubryon Blanc, es ist kein Smith & Lafitte. Die kosten das 5- bis 10-fache. Wir haben lange überlegt, wo liegt der preislich? Ich habe gesagt, er ist unterm 500er, weil der ist würziger, der ist treibender, der ist salziger und spannungsvoller. Aber der Wein ist nobler als der Sauvignon 1.
Also ich muss ehrlich sagen, ich war vom Preis total überrascht, weil ich gedacht habe, der ist viel teurer.
Ja, da hat Paula auch gesagt, Stefan, also, du spinnst. Der hat richtig geschimpft, der hat gesagt, du hast einen Knall.
Ich hätte auch, ohne, ich wusste es ja nicht, das ist ja ein neuer Wein, ich kannte ihn so nicht. Und ich habe definitiv gedacht, das ist doppelte Kosten.
Komm, wir trinken neben deinem Spitzenwein, wir trinken neben unserem Spitzenwein.
Ein super,
und stellen zwischen zwei
Saft, tolle Aromate. Eben,
zwischen zwei charismatischen Rieslingen steht der Wein verdammt explosiv, gut da. Und die Rebsorte ist nicht plakativ, ne? Es ist eher edel und zurückhaltend, die Frucht.
Das ist ja das, was ich immer meine. Ich trinke euer Sauvignon unheimlich gern. Ich produziere selbst keinen. Mit aus dem Grund, weil ich euren Sauvignon 500 kenne, habe gesagt, das kaufst du lieber.
Gut, Jochen, nein, das könntest du auch. Komm,
nein,
Pflanz
glaub,
bitte.
Nee, ich glaube, es passt. Es passt.
Ja, wirklich.
Nee, ich glaube, es muss ja immer passen. Es muss ja immer passen. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich Respekt vor und sage, Fokus ist ja bei uns auch immer ganz wichtig, dass du auch fokussierst auf die Sache bleibst. Und das macht ihr so gut. Da habe ich große Freude dran, kauf's gerne.
Aber auf eurem Kalk. Ich sage mal jetzt unsere Basalt-Kalk-Buntsandsteinböde, das Geröllige und auch die etwas tiefgründige Böde in der Pfalz, die sind schon prädestiniert, dass es eher wie weißer Bordeaux schmeckt. Was ihr auf eurem Kalk machen könntet, das wäre ein
Strick super Sancerre.
Jetzt gibt es ja.
Die Gesine,
ja,
die Gesine war ja schon da mit Wilhelm. Ich habe zu der Gesine irgendwann gesagt, Gesine, du mir gefallen. Einfach nur noch Sauvignon. Alles, weil es sensationell
ist. Ja, ich glaube, das wird bei euch rocken.
Unbedingt.
A la Loire mehr, ne?
Korrekt. Und trotzdem muss ich dir sagen, immer da, brauchst du immer Jahre und Zeit und längst langfristig. Und mein langfristiger Plan sieht anders aus.
Jawohl.
Und trotzdem habe ich eine große Faszination dafür und finde dann aber auch die Wertschätzung, dass ich sage, ich kaufe ja auch Winzer gerne bei. Wirklich.
Also das ja in der Nachbarschaft kaufen, ja, bei der Gesine.
Nein, so, aber was macht denn gerne jetzt für euch einen guten Sauvignon Blanc aus?
Das ist genau das, was jeden besseren oder großen Wein ausmachen sollte. Das ist eine Art von Expressivität, die trotzdem in einer Balance und Harmonie da sein muss. Also nur plakative, laute, schräge Nummern, das ist nicht meins. Das zeichnet große Weine auch nicht aus. Ich glaube, da sind sich die Weinkenner seit 100 Jahren auch einig. Also Balance und Charisma gehören zusammen und Rasse und Säure, aber auch Schmelz. Also diese Faszination am Gaumen, das, wo der Speichel zusammenläuft, von Säure, aber auch Frucht und Cremigkeit. Und dass man diese Gegensätze auf einem hohen Niveau erleben darf. Und dann das Thema Frucht und Vielschichtigkeit und Würze und Salz und Mineralität und Struktur und Länge und Reifefähigkeit. Ich glaube, da habe ich jetzt viel reingepackt, was einfach die größeren Weine auszeichnet.
Auch
die größeren Sauvignon.
Aber das kannst du auch übertragen auf
Riesling. Echte, ganz intensive Aromatik und Frucht hat der Wein. Und
ja. Saft. Ja. Und sehr lang. Und es bleibt lange fein zurück.
Und ich finde aber auch das, auch da wieder, das, da muss ich sagen, da finde ich ganz oft die Verbindung dieser Saft. Das ist mir auch in unsere Weine unheimlich wichtig. Wenn du mich sagst, nimmst du es karge und feine oder nimmst du es saftig, würde ich immer zum Saft greifen, weil ich sage, ich will auch selbst Saft haben, Saft spüren und so weiter. Und das hat der Wein Perfektion.
Vor 3 Jahren haben wir einen Betriebsausflug gemacht und wir waren beim Jochen.
Oha!
Und der Jochen war auch mal im Leopold bei uns essen, ein paar Jahre davor. Und wir haben es auch im Wunderwerk gesehen. Ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge, was die Trinkfreude und die Wertigkeit eines Weins am Schluss ausmacht. Diese Saftigkeit. Und dann wieder Sekunde später hast du die Säure und dann beißt dich die Mineralität. Diese ich sage immer, die Schärfe der großen Weine. Deswegen trinke ich sie auch jung. Diese intensiven Weine sind ja meistens zwangsläufig entwicklungsfähig und reifefähig. Sprich Langläufer. Aber die Weine jung nicht zu trinken, halte ich auch für einen Fehler. Wir geben denen Zeit im Keller. Wir haben die früher füllen müssen, in Anführungszeichen, weil am 1.9. im September des Folgejahres, also sprich so nach 10 bis 12 Monaten, war der Termin, wo man die große Gewächse präsentiert hat. Da waren die maximal knapp ein Jahr im Fass. Und auf einmal haben wir auch gemerkt, auch diese 10, 12 Monate laufen nicht. Weil ein Pechstein ist ein Langläufer. Und ich denke, auch ein Wunderwerk ist ein Langläufer. Das merkst du ja als Winzer. Und es hat immer wehgetan. Wir haben als gewartet bis im August. Und dann hatten wir ein Problem, da waren die frisch gefüllt und bei der GG-Verkostung waren die natürlich verschlossen, zwangsläufig. Aber wir haben immerhin bis August alles ausgereizt, das ist immer ein Riesenstress gewesen, für den Kurt, dann kurz vorm 1.9. mal gerade schnell 8 verschiedene GGs zu füllen und das auch noch sanft und schonend. Nee, und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir investieren in Racks und stapeln die Fässer. Und dafür haben wir den doppelten Platz und können dem Wein auch die doppelte Zeit geben. Also wir haben Platz im Einzellagenbereich für 2 Jahrgänge und können dann dieses Langläufer-Syndrom den Weinen beim Ausbau gönnen.
Genau.
Und machen dann mit den großen Weinen 12 bis 24 Monate und selbst die ersten Lagen sind bei uns bis Mai auf der Hefe.
Also du willst, wenn es rausgeht, dass es schmeckt.
Richtig. Oder sagen wir so, dass man als önologischen Beitrag im Keller, den man leisten musste, dass man dem Wein gerecht wurde und nicht irgendeinem Termin oder irgendeinem Rezept. Das ist, glaube ich, ganz logisch und ganz wichtig, dass die Weine, die auch einen Ticken Geld kosten und die auch was darstellen sollen, dass die uns das sagen, was sie dann tatsächlich an Zeit brauchen oder ob ich die Hefe nur mal aufrühre oder nicht oder ob ich sie von der groben Hefe nehme und auf der Feinhefe weiter ausbaue. Diese Entscheidungen sollte uns der Wein sagen und nicht unser Rezepturprogramm.
Es ist so, das ist ganz, ganz wahr und das ist ganz, ganz richtig. Das ist ein großer Schritt, aber es ist so konsequent und wir sind nochmal, wir haben so lange Vorarbeit mit allem, was wir machen.
Ja.
Und das ist der letzte Schritt, den wir gehen müssen, zu sagen, wir bringen die Weine dann raus, wenn sie perfekt sind.
Richtig.
In unserer, oder wo wir glauben, dass die Lage sich erstmal perfekt präsentiert.
Wir reden über Lesetermine, speziell beim Sauvignon Blanc. Da geht es um wenige Tage. 3, 4 Tage später und der Wein ist alkoholisch. 3, 4 Tage früher und der Wein ist grün. Beim Sauvignon ist das Zeitfenster ganz kurz. Da tariert man alles aus. Oder beim Riesling wartet man, weil der Riesling, beim Riesling kann man zählt dann Geduld und noch ein bisschen warten. Beim Sauvignon zählt das Timing. Und im Keller tät man dann ein Rezept runterspulen. Das ist unlogisch.
Aber für so Ungeduldsgehs, wie es jetzt der Jochen zum Beispiel ist, du bist ja ungeduldig.
Ich auch, aber da bin ich
du
komplett,
auch.
Ach, schlimm, ich aber das ist immer komplett konträr. Ne?
Das ist eine konträr.
Ich bin immer ein ungeduldiger Mensch, 100%. Nur, ich weiß auch, du hast von Wein ein paar 100 Flaschen. So, mit jeder Flasche, die getrunken ist, zu früh, hast du Potenzial verschenkt, wo du vorher hart dafür gearbeitet hast, dass es so ist.
Ja.
Und das ist halt eben, du wünschst dir als Winzer, wenn du den Moment hast, wo du sagst, das ist die perfekte Flasche von dem Jahrgang, dann will ich, dass bitte alle den Wein probieren.
Ja.
Und dann ist es aber weg. Verstehst du? Das kommt dann nicht mehr wieder. Das ist, wir können nicht skalieren. Wir haben ein Produkt, das ist endlich. Und das müssen wir halt irgendwie in unsere Köpfe reinbringen und dann auch sagen, dann trefft bitte die Entscheidungen nach. Auch da, ein Gutswein, muss man einfach sagen, das ist ein Wein, der ist präsenter, der ist früher präsent, der hat viel Ausdruck, der gibt alles mit, für das das Weingut steht. Aber das ist ein Wein, der auch früher präsent ist und der auch Spaß machen soll, Freude machen soll. Und da kommt der neue Jahrgang. Je höher wir kommen, umso mehr Zeit gibt er. Das ist ein.
Und der Wein gibt auch was zurück.
Der schenkt es dir zu sowas.
Wer einen Forster Riesling jetzt 10 Jahre aufhebt, der hat auf den falschen Gaul gesetzt. Der Wein kann ja auch noch leben, aber da kommt nichts. Wenn ich jetzt einen Mario Simmel habe, da wird kein Mann-Roman draus. Ja? Das ist, und wenn ich ihn dreimal lese oder noch länger liegen lasse auf meinem Nachttisch. Ich glaube, das sollten sich die Weinliebhaber immer bewusst machen. Keine Fehlinterpretationen, gerade was Lagerung angeht. Oder auch umgekehrt. Ich bin sehr neugierig und ungeduldig. Natürlich, wenn ich jetzt eine Kiste Bordeaux subskribiert habe oder die großen Gewächse sind da und es kommt eine Weinlieferung, man wartet 2, 3, 4 Wochen und dann reißt meine auf. Wenn ich 6 gekauft habe oder 3, um Himmels Wille, wenn es 3 sind, reiße ich eine auf. Und das kann ich auch nur empfehlen. Eine sollte man probieren, wenn der Wein sich ausgeruht hat. 2, 3, 4 Wochen oder 3 Monate. Das muss man regelmäßig, um dann einzuschätzen, verkaufe ich ihn weiter? Kommt bei mir jetzt extrem selten vor.
Du verkaufst das weiter?
Nein, kommt bei mir extrem selten. Ich habe noch nie die Weine, im Grund habe ich von den Weinen, die ich bewusst gekauft habe, nie, ich verschenke sondern eher, nie was verkauft.
Würdest du das empfehlen?
Ja. Aber ich probiere die nach dem Motto, geht das gut?
Okay.
Und dann mache ich mir einen Plan, ob ich die in 5 Jahren getrunken haben will oder in 10.
Das ist der Punkt. Ist der Punkt. Ich finde auch, mit dem ersten Mal probieren, weißt du, in welche Richtung der Wein geht.
Oh Gott, jetzt müssen wir unseren Keller dann mit
und uns Erlebnis.
Jetzt haben wir alles weggelegt.
Total spannend.
Jetzt bin ich total geforst worden, weißt du?
Das stehe ich da im Keller,
weiß ich überhaupt
nicht, wo ich rangehen soll. Ich halte das für Quatsch, genauso wie zu früh zu trinken. Ausgewogenheit. Auch da Balance.
Okay.
Mal probieren, wenn der Wein sich ausgeruht hat. Da kann man auch jetzt ein 20er großes Gewächs, kann man mal rangehen an Weihnachten. Und ich behaupte sogar, dass die faszinierend viel Spaß machen und in der Jugend auch schön sind. Und dieses Aroma ist auch im Alter nicht mehr da. Das hätte man dann nämlich verpasst. Mhm. Und ein großer Wein schmeckt eigentlich immer, es sei denn, er ist aus irgendwelchen Gründen gerade gestresst.
Oder in der Pubertät, habe ich gelernt. Wenn er in der Pubertät ist, sollte man es lassen.
Ja, wenn man Kinder hat, wieso soll man denn sagen, man will in Pubertät mit den Kindern nichts zu tun haben? Oder wenn sie Babys sind, ich kann jetzt mit denen nicht im Garten Fußball spielen, jetzt interessieren mich meine Kinder nicht. Das ist jetzt ein hanebüchener Vergleich, aber ein klein bisschen ist es so. Ich kaufe mir 12 Flaschen meines Kultweins und dann trinke ich da die ersten 5 Jahre nichts davon. Da habe ich vieles verpasst. Auch bei großen Bordeaux.
Und deswegen musst du dir jetzt 12 Flaschen kaufen.
So ja.
Es ist kein Werbeslogan, aber es ist wirklich so. Diese 12er Kiste macht schon Sinn, weil du halt immer wieder was probieren kannst.
Also Jochen, ich habe neulich einen Anruf gekriegt, da hieß es, wir veröffentlichen jetzt unsere Lagen als wertgeschätzter Kunde. Da habe ich gesagt, dann nehme ich mal hier Kirschspiel, super, dann nehme ich mal 12 Flaschen. Na, eine.
Oh.
Eine kann ich dir geben, Denise. Also das mit den 12 Flaschen, aber da musst du noch drüber
nachdenken. Die würde ich nicht trinken in den ersten paar Wochen.
Das habe ich dann auch nicht gesagt.
Die würde ich
dann
gleich für 5 Jahre.
Es ist halt dann wenig, ne?
Ja.
Also nicht immer, muss man auch sagen. Ja.
Hast du nur eine rausgerückt?
Er hat nur eine rausgerückt.
17er Jahrgang war bei uns in Westhofen halt auch Hagel. Und das heißt, da bist du halt auch da. Und es war aber trotzdem noch zur rechten Zeit. Aber da waren trotzdem 50% sowieso schon weg. Ne? Also 17er Jahrgang Kirschspiel. Also nicht die große Sache oben drüber. Und ich habe dann 18 vor 17 rausgebracht, weil ich 17 viel reduzierter, kühler und es hat noch Zeit gebraucht. 18 war präsent, hat gestrahlt und so weiter. Nur ich habe insgesamt 900 Flaschen Kirschspiel 17. So, was machst du denn dann? Dann haben wir gesagt, müssen sie irgendwie fair aufteilen, aber da war es tatsächlich zwischen 1 und 3 Flaschen pro Kunde. Das meine ich ja nicht.
Ich habe nur eine.
Ich muss halt
auch dazu. Das ist extrem wenig.
Es ist super wenig, aber wir haben halt auch, weißt du, wir haben 1,5 Hektar Kirschspiel. So, und dann bist du konsequent hier und da, nimmst das und das raus, dann bist du halt auf einer Minimenge, das meine ich ja. Und wir probieren das schon irgendwie dann auch zu verteilen, ganz ehrlich. Könnt ihr ja sagen, zack, hier irgendwie einen Kunde fertig, sondern wir haben wirklich die Leute angerufen und haben gesagt, hier, wie sieht's aus? Also, es war Geiersberg, glaube ich, 3 oder 4.
Eine Flasche.
Also, 17 war bei uns einfach brutal wenig, aber brutal konsequent. Und das ist das, wo man auch sagen, Da wollen wir auch weiterhin. Fertig.
Du sagst, wenn du mal wieder am Leopold was auf der Karte haben willst, schon. Ob es jetzt Geiersberg ist,
oh, wir haben ein bisschen Wein mit, war sehr lecker.
Wenn du es abdrehen kannst.
Das Schöne ist, dass alle die Lage Aulerde so unterschätzen. Da habe ich dann wirklich hier. Und die ist meine Lieblingslage.
Aulerde,
ich liebe Aulerde. Ich habe ein bisschen Angst jetzt.
Ist das ein super Wein? Super Wein, aber ist tatsächlich so. Klar, ist immer Fokus auf Geiersberg, auf Kirchspiel, auf Moorstein, auf Rosengarten.
Aber Aulerde, sensationell.
Das höre ich zum ersten Mal, dass der geringer geschätzt wird wie die anderen.
Also sagen wir so, geringer geschätzt war auch weg, ne? Aber tatsächlich, dann hast du, es ist so, da haben wir auch nicht viele von. Da gibt es 1500 Flaschen.
Aber da habe ich 12 Flaschen gekriegt.
Weiß es nicht.
Aber man muss es wirklich fair verteilen. Und bei manchen Weinen eine pro Kunde heißt, aber das ist trotzdem ganz wenige Menschen sind, die überhaupt eine kriegen.
Aber das ist, weißt du, von uns auch die Wertschätzung halt an jedem anderen, der das halt bei uns auch kaufen. Das gewohnt ist auch sonst immer 6 oder 12 zu kaufen, dass du halt einfach sagst, dann kriegst du wenigstens eine, weil wir jedem irgendwie die Möglichkeit zu geben.
Das ist halt einfach, das hört sich brutal an, aber in Wirklichkeit ist es sehr fair, dann zu sagen, wenn ich so wenig habe, dann kriegt wenigstens die Stammkundschaft die
eine. Das war klar, dass du jetzt auf Jochens Seite springst.
Nein, aber
das
geht dann anders. Aber fairerweise. Übrigens haben wir neue Weine.
Ja, neuer Wein.
Ah, ihr habt schon neuer Wein.
Ja, du bist so langsam.
Was wunderbar geht.
Ich lasse wieder deinen Wein im Glas. Weil meine Weine kenne ich eh, außerdem, das weiß nämlich total.
Aber
ich habe den noch nie. Den haben wir.
Den gibt es jetzt.
Den möchte ich jetzt trinken.
Also 2017 haben wir wirklich jetzt rausgebracht, weil wir gesagt haben, jetzt geht's. Also wir halten sie wirklich auch zurück.
Klasse. Wunderwerk.
Wunderwerk. Und hast du den 16? Ist der 16er ausverkauft?
Ja, ja. Mhm. Ja, ich habe einen Sommerwein
gekauft. Kann hinterher drauf. Ja, ist krass, ne?
Krass, aber auch lecker.
Das ist ein 21er.
So also einen guten Sauvignon zu machen, Sauvignon Blanc zu machen, ist ja wirklich, ist eine Kunst, glaube ich, ne?
Jeder Mensch, der wirklich Künstler ist, vor denen ziehe ich nämlich meinen Hut. Vor echten Künstlern. Wir sind Winzer, wir sind Handwerker, wir sind Bauern. Und wenn es auch mal kunstvoll ist oder auch mal vielleicht bei einem großen Wein, Wunderwerk oder Pechstein, die Grenze der Kunst vielleicht mal ankratzt, ja, ist der Begriff Kunst, da bin ich wortklauberisch, so hoch zu stecken, dass dieser Wein für 11 Euro kein Kunstwerk ist. Der Wein ist Preis-Leistung brillant. Der Wein macht Spaß bis in Kategorien von 20 Euro. Der Wein geht weltweit. Wir verkaufen davon 30.000 Flaschen in Amerika. Das ist eine Riesenleistung. Das ist keine Kunst, aber das ist eine Riesenleistung, dass die Amis einen deutschen Sauvignon, die Loire Leer kaufen, dass der in New York in geilen Kneipen steht, dass der in San Francisco und in Kalifornien viel verkauft wird.
Da
bin ich
super.
Wirklich stolz und dankbar dafür. Aber ein Kunstwerk ist es deswegen noch nicht. Es ist ein saftiger, rassiger, der hat ein Hauch Parfüm, aber nicht zu viel. Der hat Frucht, aber gar nicht mal zu viel. Der ist in dem Jahrgang 21, der längst nicht so exotisch und brachial ist wie 17 oder 18, 19, ist in 21 fast ein Loire-Typ, ein expressives Sancerre.
Du hast Kühle, du hast ganz, ganz feine Aromatik und Saft.
Und diese Frucht ist
eine Assoziation. Wir äffen ja kein Sancerre nach. Das ist der Jahrgang, unser Stil und der Weinberg.
Ich finde immer, kannst du ja sagen, Pfälzer Sancerre. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich sage immer gern bei unserem Chardonnay, rheinhessische Bourgogne Blanc. Weil du hast immer den Einfluss, das können wir gar nicht. Wir können kein Bourgogne Blanc,
wir können wir effen es auch nicht bewusst nach. Wir machen ja unseren Job im Weinberg und im Keller mit Leidenschaft.
Du lässt dich aber davon inspirieren, von der Idee, und die ist korrekt.
Genau.
Einen guten Sauvignon zu machen, ob du es jetzt als Kunstwerk oder nicht bezeichnet, das ist nicht so einfach.
Das ist noch mal sensibler. Ja. Das ist so, und das musst du abpassen, und zwar auf den Punkt.
Ja, und die klimatische Hitze, die wir haben, auch im Herbst, das sind dann immer die kühlen Herbste, wo das langsam geht. Wenn wir Ende September, Anfang Oktober, haben wir ja oft 20 Grad und Sonne oder 25 Grad. Ja, da war vor 30, 40 Jahren, hatten die Winzer da morgens manchmal Frost. Das gibt's ja alles nicht mehr. Wir haben ja nicht mal mehr Schnee im Winter. Und dann geht es mit dem Sauvignon so rasend schnell über die frische Wupper, über die Eleganz- und Dringlichkeitswupper, sage ich mal, dann ist das eine Suppe. Und das ist nicht von wenigen. Von wenigen ist immer diese Trickigkeit, egal auf welchem Niveau, ob einfacher Liter Wein oder großes Gewächs, wenn das keinen Spaß macht zu trinken, ja, was habe ich denn dann vor? Was will ich denn der Kunde sagen? Bin ich Philosoph? Muss ich da was reininterpretieren, damit es schmeckt? Nein, das muss für sich sprechen, auch blind probiert.
Das ist ja auch ein Weg, ne? Wenn du ein junger Winzer bist und willst Eindruck schinden, dann sind die Weine oftmals Weine, die sind so gewaltig und so toll, dann trinkst du ein Glas von und sagst du, beeindruckend, danke. Aber die eigentliche Kunst ist es ja, wir sagen immer, durchgängige Weine zu machen, die das heißt von allem ganz viel haben und trotzdem diese Trinkigkeit behalten. Ja,
dafür ist es ganz, doch gemacht.
Dafür ist es doch gemacht.
Getränk.
Dafür ist es gemacht, aber das musst du ja auch erst kapieren, ne, über die Jahre, ja. Muss man auch sagen.
Wir haben in Deutschland Glück, dass speziell für Weißwein vielleicht sogar das beste Terroir der Welt. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ja, ich verehre
die Côte d'Or. Mach das ruhig mal.
Mich hat ja die Côte d'Or eigentlich zum Winzer gemacht. Die großen Pinot Noirs haben mich so fasziniert, dass ich Winzer werde.
Kommst du ja aus keiner Winzerfamilie, ne?
Um die Ecke schon. Seit 1685 bis 1991 hatte der Bruder meiner Oma in der Südpfalz, in der Nähe von dem berühmten Ort Schweigen, hatte er, Gleiszellen hieß das, hatte er ein kleines Weingut. Der war aber noch parallel, war er der Direktor von der ja, man sagt Hoppla, die Irrenanstalt. da war er der Verwalter und nebenher hat er einige Hektar Rebe gemacht. Da habe ich als Kind
immer mitgenommen zur Arbeit.
Wenn du da ja, bist. Vielleicht, weiß
wenn du da
ich. Ein
bist,
war lustiger
du?
Kerl, der Kurt Bender.
Aber da bist du immer ein bisschen französisch angehaucht gewesen. Das ist ja
schon immer. Mein Vater ist an der französischen Grenze Bad Bergzabern aufgewachsen, da wo eben auch der Kurt Bender mein Großonkel war. Mhm. Und da war ich als Kind immer in den Weinbergen. Und meine Mutter ist aus Mannheim, aber die sind dann nach La gezogen. Und das ist so Höhe Dambach-la-Ville, Aubernais, südlich von Straßburg ist die andere Rheinseite. Und ich bin extrem frankophil. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber vielleicht ist es einfach die geografische
Nähe. Das magst du auch in der Wein und das finde ich super spannend, weil... Großartig.
Was ist französisch? Ich denke, es ist trocken und fruchtig und tiefschürfend ist und rassig. Französische Weine haben immer Säure. Nenn mir einen französischen Wein, außer vielleicht irgendeinen wie und je aus der Ardèche, der nicht vor Säure strotzt. Die haben Mut.
Und das Schöne ist aber, wenn du den Einfluss dann halt aber auf die Klassiker, aus deutsche Klassiker bringst. Und das ist, finde ich, eine Kombination, die extrem spannend ist. Ne?
Ob das genau.
Ich habe jetzt gerade schon mal vorprobiert, habe mir schon.
Ach, guck mal, Alter.
Das ist ein Thema Neugierde. Ne?
Ich kann mich nicht von Jochen Wein lösen und er hängt da am
Tropfen.
Ich habe es dir nur vorprobiert. Und das hat mich echt interessiert, weil ich finde, das ist ja Chardonnay zum Beispiel ein gigantisch spannendes Thema für unseren Breitegrad, was wir da machen. Ja. Weil zumal auch Reifeentwicklung, Bodenart im Verhältnis zu dem, Klimawandel in die eine Richtung. 91 war es, glaube ich, in Deutschland erlaubt, das erste Mal als QBA Chardonnay-Pflanze durch.
Verrückt. Und 99 Sauvignon.
Und denk, was wir heute für Klimatik haben, gleich zu damals begonnen. Ne? Unfassbar. Also unfassbar. Potenzial, ja. Unfassbar.
Und was es heute Chardonnays gibt.
Ja.
Ich meine, zum Beispiel die Weine von Julian Huber. Ich verehre die. Es ist ja unfassbar.
Finde ich total witzig, weil wir haben hier zusammen gesessen, der Friedrich Keller und die Julian Huber.
Jawohl.
Und ich bin auch ein ganz großer Huber-Fan. Ja. Auch der Friedrich Weltklasse. Sich ganz groß mal Hude vor.
Was der Chardonnay kann in Deutschland, ist atemberaubend.
Es fängt mit der Genetik an, gedacht. Dem Alter der Reben und dann halt auch noch mit einem sensationellen Ausbau. Ja.
Ich glaube, wir haben ein irrsinniges Potenzial für Riesling, für Weißburgunder, für Sauvignon Blanc und auch, und da wird es eben ganz heiß, weil mit den Rebsorten vergleichen wir uns nicht mit der teuersten Weißweine der Welt, weil die sind im Burgund. Das sind die Chardonnays von der Côte d'Or. Und das ist dann nochmal ein ganz anderer Ansatz zu sagen, wir sind mit dem Chardonnay mit diesem Potenzial gesegnet. Aber der ein oder andere Winzer gibt uns dieses Signal. Das ist die vierte Groß-Weltklasse-Rebsorte. Ich rechne Weißburgunder jetzt mal dazu. Diesem Land.
Der quietscht.
Ja, der Klimawandel oder was auch immer. Ich behaupte auch das Wissen, die Feinfühligkeit der Winzer, die Kulturbeflissenheit, die Weltoffenheit der Winzer, die trotzdem geerdet sind mit ihrem Terroir, mit ihrem Stil, haben dazu geführt, dass auch der Chardonnay. Oh, ich denke, es ist kurz vor Grand Cru, um die Größe von einem Chevalier oder von einem Bienvenue über Tamaracher zu erreichen, ich rede jetzt nur von der Große, fehlt noch ein Tick an Eleganz, aber dann haben wir es.
Du hast mal gesagt, sorry, ich warte schon so lange, du hast mal gesagt, Chardonnay ist so, wie wenn Musik gespielt wird, ganz leise und man muss mal ganz kurz die Ohren spitzen.
Ja, wenn du das jetzt vergleichst mit Riesling oder mit Sauvignon Blanc oder mit dem Pinot Noir, ich glaube, das versteht jeder, das sind expressive Rebsorten. Ein Riesling hat einen Fingerabdruck an Rebsortenaromatik, ein Sauvignon Blanc noch mehr. Muscatella, Gewürztraminer, extrem, nur um das mal zu erklären. Der Pinot Noir auch. Es ist vielleicht die Rebsorte, die Rotweinrebsorte mit der prägnantesten, charismatischsten Aromakennung, ja. Der Merlot ist so wie ein Grauburgunder. Ist ja ganz nett, aber woran willst du denn jetzt den Merlot genau erkennen? Der Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, kein Problem. Aber die haben nicht ganz die Finesse und diese Duftigkeit und dieses Edelparfüm von der Pinot Noir. Und wenn ich jetzt den Chardonnay nehme, dann wirkt der recht neutral. Und ich weiß genau, dass ich das gesagt habe, aber es kann sein. Ich verstehe dann mich selbst rückwirkend. Der Chardonnay ist nicht so expressiv. Und der kann es aber sein, wenn Klima, Boden, Handschrift des Winzers, wenn alles passt. Es ist nicht so häufig wie beim Riesling in dem Land, aber wir haben es ja gerade gesagt, das kommt. Da kommt was, da kommt ein Potenzial. Ob die Verbraucher das mitmachen auf der Welt, das ist ja ganz relevant.
Das machen wir viel mehr für uns.
Eben, man macht es, ne? Wenn man es kann.
Ja, weil, wenn man's will. Wenn du dich, das ist ja immer so, wenn du viel und gern Wein trinkst und dich immer probierst weiter zu steigern, wirst du beim Riesling zum Beispiel immer reifer und immer größer kommen. Ein Riesling-Trinker wird auch immer gern Pinot trinken auf
der anderen Seite. Natürlich.
Und Chardonnay.
Ganz wenig Leute, die ich kenne, sind nur auf Riesling.
Ganz genau.
Die meisten sind auf tolle Weine aus.
Ich wollte gerade tolle Weine. Und dann bist du bei große Burgunder, wo du einfach diese Vielfalt entdeckst. Und dann, wenn du das trinkst, dann bist du inspiriert bei dem, was du machst. Und wenn du dann siehst, wie der Klimatik ist, wie die Böde, und wenn du richtige Selektionen pflanzt, auch nochmal wichtig. Ganz wichtig.
Ja, eben.
Du brauchst nicht dazu. Mit klassischem deutschen Chardonnay-Klon brauchst du nicht anfangen und denken, dass du einen guten Wein machen kannst. Kann ich vergessen. Ja. Komplett. Die Genetik spielt da ganz große Rolle. Dann kommen wir wieder zurück auf die Julian Huber.
Ja.
Der hat sich damals als Weißburgunder gepflanzt. Genau. Fand ich damals hoch beeindruckend.
Der war auch Pionier. Wow.
Ja,
was
genau.
Für ein Pionier.
Und dann muss ich sagen, aber dann pflückst du das ab und machst es aber dann auch großartig. Und dann hast du einfach was, wo du sagen kannst, Jungs, egal, wo das jetzt gerade wächst, das ist gerade spannend.
Und dann sagt man, und das ist die Kunst.
Das ist
die Aber Kunst. In Wahrheit ist es Nachdenken, Respekt und viel Arbeit und auch an alles denken. Das fängt beim Klon an, die Pflanzdichte, wie bearbeite ich den Weinberg, fahre ich da mit einer Raube durch oder mit einem Überzeilen-Bulldog, wie schone ich den Boden?
Also ihr seid keine Künstler, ihr denkt einfach an alles.
Es ist mehr Fleiß als Kunst und mehr Bewusstsein als Kunst.
Würde man muss übrigens sich der jeder Dinge Koch
sagen. Ja,
wobei, da kommt also mal was auf den Teller, das ist so schön angerichtet. Wir waren am Sonntag, durfte ich mal wieder nach unfassbar vielen Jahren beim Hans-Stefan Steinheuer essen. Ach Gott, ist das eine klassische, feine
unfassbar.
Grand Cuisine und auf den Tellern ohne Show, aber das sind halt das Bild, das da vergänglich ist und aufgegessen wird. Das ist halt doch, ja, für mich ist das dann
Kunst. Aber auch Perfektion im Produkt, finde ich bei ihm.
Ach, alles.
Also, ne,
wie bei uns
ist,
auch.
Das ist nicht nur,
da muss ich alles denken.
Ich bin ja ganz skeptisch, wenn ich irgendwo reinkomme und sehe die 25 Variationen der Gurke. Was ist mal? Und viel Kunst und ganz, ganz schön gemacht. Und dann, aber das Fleisch ist zu stark gegart.
Ja,
oder Racker, das ist ja. Und da muss ich sagen, gerade bei so Klassiker, Steinhauer, krass, ja,
Wahnsinn.
Unfassbar, was da geht, ja, was die machen.
So klassisch, so.
Jetzt erzähl doch mal noch mal was über das Weingut von Winning. Das müssen wir jetzt mal kurz machen.
Chardonnay im Glas, Entschuldigung.
Ja, okay, also komm, dann sagen wir
erst mal. Ich fange mit dem Chardonnay an, weil das einfach ist.
Ja,
eine schöne, ganz andere Facette. Es ist weder Burgund, noch ist es das, was Julian Huber macht. Mhm. Es hat bei weitem nicht diese Spannung und dieses Rasierklingenartige. Ich sag immer, ich habe ja gesagt, ich mag Metaphern, auch wenn wir nichts nachäffen oder nachahmen. Für mich ist es, du nimmst einen richtig klasse Napa Chardonnay und schüttest vielleicht was aus dem Burgund rein. Okay. Es ist irgendwo in der Mitte zwischen Kalifornien, Napa Valley, Sonoma, eher vielleicht sogar Sonoma.
Das auch große Weine.
Ja, ich liebe, deswegen sage ich es auch, ich habe die gesammelt in den 90er Jahren. Unglaubliche Chardonnays.
Rich.
Unfassbar. Rich. Also wirklich grandios, was es da gab.
Das ist jetzt aber mal ein spannender Punkt.
Und Achtung.
Rich, du sagst rich. Und wir reden hier so oft über Eleganz. Und ich habe manchmal den Eindruck, nur manchmal, dass gerade beim Pinot Noir die Eleganz auch ein bisschen verwechselt wird mit zu dünn. Also ein bisschen rich, ein bisschen ist, was ja, muss ich ist, schon mal
das
haben.
Das ist eine große Fehler.
Wir dachten jetzt an Weingut rich, aber was du sagst.
Ach so, okay.
aber was du sagst, ist wahr.
Meine ungebildete
Nein,
was du sagst, ist wahr. Das sind zwei Themen,
ja. Du hast dich ja auch viel mit Wein beschäftigen, das ist genau richtig. Das ist auch beim Riesling so. Ein Riesling ist nicht groß, weil er dünn ist und weil er keine Substanz hat und einfach nur sauer ist. Mhm. Das ist ein Irrglaube.
Das ist ein irrsinniger Irrglaube.
Sondern ein Wein braucht immer Substanz. Ein Wein braucht immer Struktur, Konzentration.
Ja. Komplexität,
das Langlebigkeit. Salz, die Frische, die hat er, weil er so ist. Ja. Und nicht, weil er grün und grasig gelesen ist mit 100 Hektoliter. Was, also,
Chateau Latour, nur mal so ein extremes Beispiel zu nennen. Wie kann ein Wein, der so dicht ist und so eine Festigkeit und so eine Kraft hat, wie kann der so fein sein? Das ist größer. Wie kann das so fein sein? Du reitest auf der Kanonenkugel und du sitzt da ganz easy. Es ist unglaublich, wirklich. Das ist der Ritt auf der Kanonenkugel und du sitzt im Sessel. Du bist mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, aber es ist alles ganz easy. Das können die großen Weine.
Und das ist und deswegen Kunst, was auch Glück ist.
Dieses Glück, was du da gesagt hast, das ist Glück und Geduld. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum das nicht so reproduzierbar ist. Warum es Pechstein oder auch Wunderwerk oder auch die großen Chardonnays, die wir da alle kennen, warum das so selten ist und so begehrt. Mhm. Man kann das nicht einfach aus der Hüfte raus irgendwo mal schnell machen.
Und deswegen eine gesunde Portion Demut.
Ja, ja. Dankbarkeit und Demut.
Ganz genau.
Ja. Also ich finde, die Natur bringt uns das jedes Jahr aufs Neue bei.
Ich finde euch super und trotzdem muss ich jetzt einfach mal sagen, auch hier super wieder cool. Keine Wein. Ich habe Spaß.
Holzmarguerite, ja. Ist Marguerite?
Nee, das ist Chasseur und die Weine, die diese Kirchsbauer Präferenz. Da darfst du mir draufschreiben.
Dunkle Würze, dunkle Würze vom Holz, super spannend.
Da ist kein Dami drin, kein Mercure drin. Wir hatten Mercure, schön, dass du sagst, vielleicht hast du es im Keller gesehen. Wir hatten da Riesling. Genau, das ist ein Kompliment von unserer Seite. Wenn wir was Riesling reinlegen, ist das Sensibelste, nicht das Sauvignon Nitter Chardonnay. Die Fässer, wo Riesling reinkommt, da wird es am engsten.
Ne, da gibt es auch nicht viel Fässer, wo du mitarbeiten kannst.
Ich habe schon wieder so Angst, dass das gleich wieder so ein Nerdy-Talk über Fässer wird. Deswegen frage ich jetzt mal.
Aber die Zuhörer wollen ja mal was hören, was
müssen Nerds
nicht
ist.
Nicht.
Hallo. Aber jetzt sag mir doch mal von Winning. Die Geschichte von dem Weingut von Winning. Also das gehört jetzt der Niederberger Gruppe, richtig?
Also es ist keine Gruppe, da lege ich großen Wert drauf, es ist eine Familie.
Boah, ich liege immer falsch, du heute.
Auch wenn die Familie nicht aktiv mitarbeitet, aber ich stehe ja auch nicht aktiv am Filter oder sitze auf dem Traktor, ist es wohlgemerkt, darauf lege ich wirklich großen Wert, komplett in der Hand einer Familie und die haben einfach eine Werbegruppe und haben drei Weingüter. Fertig.
Mhm. Was ich meine.
Und diese Familie, jetzt Zeger, damals Niederberger, die hatten das Weingut Bassermann Jordan und Reichsrat von Buhl und Dr. Deinhard Schrägstrich von Winning gekauft in den Jahren 2002, 2005, 2007. Mhm. Und der Knaller ist, dass sich damals niemand dafür interessiert hat, dass es sogar 2002 so war, dass der ehemalige legendäre Bürgermeister Stefan Gillig, der den Helmut Kohl, den Mitterrand, den König von Spanien, Juan Carlos, die waren ja alle in Deidesheim. Und dieser Stefan Gillig, der dieses Wahnsinnsnetzwerk hat und dieses Feeling für Weltgäste, der wusste auch, dass ein Ort lebendig ist und von Wein lebt, da muss man auch die Weinberge halten. Er hat als einziger Ort zusammen mit Forst, und das ist in Bad Dürkheimich der Fall und nicht in Wachenheim der Fall, es ist nicht in Neustadt und auch nicht in Königsbach der Fall und auch nicht in Gimmeldingen. Da gehen die Weinberge bis an den Wald, zack, einmal durch die Weinberge durch, Baugebiet gemacht. Mhm. Und dieser Stefan Gillig hat in Deidesheim und im Anschluss auch in Forst verhindert, dass das Baugebiet wird. Wir haben bis zum Wald diese legendären Lagen. Mhm. Sonst wäre vielleicht der Kalkofen weg, der Kreinhübel weg, der Langenmorgen weg, womöglich auch Teile vom Pechstein wären weg. Für immer weg. Einmal ein Wohnhaus verhögert, fertig. Und der Mann, der hat den Achim Niederberger angesprochen, auch um nachhaltig zu sein, weil es hat sich niemand groß für Bassermann interessiert. Mhm. Die Tochter Bassermann wollte verkaufen, sie hat halt mit Wein jetzt nicht die Leidenschaft gehabt und hatte andere Projekte, lebt auch in München. Sie wollte halt verkaufen, dieses legendäre Weingut. Und man stelle sich wirklich vor, kann man sich heute nicht vorstellen, wo jedes Wohnhaus 70 Bewerber sind, das wollte niemand haben.
Verrückt.
Dann, der Gillig hat einen Achim angesprochen. Und hat
wann war das?
2002, das ist keine, verrückt, das keine 30 Jahre her. Aber es ist halt 20 Jahre. Gut, wir denken, das war gestern. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man denkt, das war gestern. Die Zeit rennt. In Wahrheit ist es 20 Jahre her. Yeah. Aber auf jeden Fall hat nur ein Käufer, ein Interessent existiert, Achim Niederberger. Beim zweiten Weingut Buhl gab es zwei. Das waren die japanischen Pächter, die wollten es übernehmen. Denen war dann der Kaufpreis zu teuer oder beziehungsweise das Hotel, was dran hing, heute Kaisergarten, damals Radacher. Das wollten die nicht. Und die Familie Gutenberg, ja, das sind die mit dem ehemaligen Verteidigungsminister. Diese Familie, die das von den Buhls geerbt hatte, die wollte das in einem Ding verkaufen. Hat der Achim gesagt, ich nehme es in einem Ding. Da war er auch wieder mit Weitblick gesegnet. Er hat gesagt, irgendwas werde ich aus dem Hotel schon machen, in Ort wie Deidesheim.
Ja.
So, und da bekam er da den Zuschlag. Und jetzt kommt der Knaller, bei Dr. Deinhard bei uns, 2007, gab es dann drei Interessenten. Das waren wieder die Japaner von Buhl, weil sie Buhl gekriegt haben, haben sie ein Interesse an Deinhard gehabt. Das war ein Schweizer Investor, der baut so Edelwohnstifts für Rentner. Mhm. Der wollte da so ein Projekt hochziehen in dem beschaulichen Ort Deidesheim für wohlhabende Rentner, so eine Wohnanlage. Der hat auch angefragt, den Kreinhübel und den Kalkofen zum Wohngebiet zu machen, weil es halt direkt hinter dem Weingut liegt. Unfassbar. Das ist, die Geschichte ist der Hammer. Und die haben geboten und wieder Achmeter Berger. Zuschlag bekam wieder er. Und die Summe ist aus heutiger Sicht ein Geschenk, nennen wir es mal so. Damals halt der Höchstpreis. So, und da waren diese drei Weingüter, die aus dem Jordanischen Gut hervorgingen, gegründet 1711, waren dann wieder unter einem Inhaber vereinigt, völlig getrennt geführt. Mhm. Eigene Geschäftsführer, eigenes Team, eigene Stilistik, eigene Weinberge. Wir haben kaum Synergien. Jeder braucht seine Keller, jeder braucht seinen Bulldog. Einkaufsgemeinschaften, wo sie interessant werden, gehen nicht, weil Flascheneinkauf oder Kapseln, das sind Großkonzerne bei in der Glasindustrie oder wenn es um die Schraubkorken geht, die lassen sich im Preis gar nicht verhandeln, wenn man sagt, wir sind plötzlich drei Weingüter statt eins. Also die Synergien sind eigentlich kaum da. Wir gehen freundschaftlich und wettbewerblich, sind wir gesunde Konkurrenz. Das spornt an.
Okay.
Und mehr ist da nicht. Und damit haben wir die jüngere Geschichte abgefrühstückt. Mhm. Der Achmeterberger hat mich da eingestellt und Jana Seger und Amanda Peter, die sind wahnsinnig leidenschaftlich und verständnisvoll für diese landwirtschaftliche Spaß.
Was toll ist, weil ihr dürft auch wirklich machen,
wir dürfen wirklich
wie
machen,
ihr wollt.
Natürlich, natürlich müssen wir dafür sorgen, dass sich das Weingut selber erhält, dass wir nicht nur abschreiben Buch, sondern dass auch wirklich die Substanz erhalten wird und dass die Mitarbeiter fair bezahlt sind und dass auch die Inhaber was davon haben. Alles gar keine Frage. Das alles andere wäre auch ökonomisch unethisch. Mhm. Aber wir dürfen uns wirklich stilistisch und was unsere Schaffenskraft angeht, frei fühlen. Das ist ein unglaubliches Geschenk, das möchte ich hier an der Stelle auch mal sagen. Und das, glaube ich, macht auch dann von Meaning aus.
Apropos guter Jahrgang, 2015 30 Acker Rosengarten.
Jetzt, ich habe jetzt noch was, ne? Alteise aufgemacht.
Ja, vielen Dank für Rosengarten, weil ich glaube, den hatten wir auch in Leopold, ich weiß nicht, ob er ausgetrunken ist. Aber da kannst du ja dafür sorgen, wenn es mal wieder mehr gibt.
Rosengarten ist ja so ein Mittelstück bei uns, finde ich immer. Ich zeige den deswegen so gern, weil wir am Geiersberg in Welschheim, was so unsere Paradelage ist. Rosengarten ist eine, finde ich, ganz, ganz elegante. Es ist warm, es hat Kraft, aber es hat auch ein ganz tolles Salz und ist ganz fein.
Ist der geil.
Und hat schon so eine schöne Nase.
Und das in diesem warmen Jahrgang, der ja manchmal auch plump rüberkam oder zu wenig Säure, zu wenig Frische.
Bums hat
das
er,
ist ja
ne?
richtig also, frisch. Nee.
Bums hat er, genau.
Mit 13,5, so eine Eleganz.
0 Gramm hast du sogar.
Unglaublich.
0,5 Gramm hast du sogar. Schmeckt süß.
Schmeckt süß, das ist extra.
Da
ist alles in Balance. Was ein geiler Wein.
Hat Purex, Frakt. So
das ist aber ausverkauft, das hast du nur wegen uns hier. Oder
das habe ich mir gebraucht.
Vielen Dank. Genau. Also das ist richtig. Jetzt
Jetzt müssen wir schon mal auf den
Tut mir leid, wir haben nichts Altes mitgebracht. Hättest du was gesagt, wäre ich auch mal in die Schatzkammer.
Tja, Jochen. Jochen, Mensch, kannst du das nicht demnächst mal?
Wir haben Pechstein. Das wertvollste und raste für mich ist immer Pechstein.
Ganz, ganz tolle Weine. Ich finde es super spannende Einblicke. Ich habe mich richtig gefreut.
Ausverkauft.
Ist ja manchmal so ein bisschen schwierig für die Denise, ne, wenn wir dann anfangen irgendwie zu unterhalten. Aber ist im Endeffekt ja eine schöne Reise.
Absolut. Aber genau so soll es ja sein.
Wenn wir dann miteinander kochen dann bringen wir
mega.
Auch
große Holz ausgebaut.
Wieder
ne?
mit.
Wow.
Stückfass
ausgebaut. Unglaublich gut. Echt, es ist jetzt kein Süßholzgeraspel, weil du hier sitzt. Das ist ein faszinierend trinkiger, tiefschürfender Wein.
Ich habe es deswegen mitgebracht, weil über das Thema Holz, wo wir drüber gesprochen haben. Ne? Aber Holz war auch für mich schon ganz früh und ich hatte es nicht. Wir mussten es dann anfangen. Wir haben mit Franz Stockinger zusammengearbeitet, der uns immer die Stückfässer gemacht hat und so weiter und so fort, weil ich immer gedacht habe, das brauchst du.
Stück.
Klasse.
1200 Liter.
Ein Stück
Fässer. Fertig. Fantastisch.
Alte Rebe.
Unheimlich saftiger Wein. Und der Abgang, der hört nicht auf.
Nee, zieht.
Dieses Besondere, so zarter Pfirsich und eher intensivere Mandarine und hinten raus so ein Minzeton, ist auch typisch Riesling, aber ich glaube, es hat auch was mit dem steinigen Boden zu tun. Ich merke es immer, Buntsandsteinboden, geröllig, Minze.
Ich finde es auch, wenn du so eine gesunde Kargheit hast.
Ja.
Also eine gesunde Kargheit und am Stein riechen, das ist typisch Winzer, wenn ich das mal
Wunderwerk
sagen darf.
War 17 und jetzt haben wir 15.
15.
Das ist echt toll.
Willst du uns mal einen Tipp geben für eine App, weil Wein nicht jeden Tag gleich schmeckt?
Wo hast du denn das her?
Ja, du.
Recherchiert gut, gell?
Die App heißt When Wine Tastes Good.
Best. When Wine Tastes Sorry.
Das ist der lebende Beweis, dass ich da nicht so oft reinschaue. Ich war völlig fasziniert. Das hat mir jemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer. Und die hat da verschiedene Phasen, die hängen sich tatsächlich an die biodynamischen Rhythmen, an Maria Thun-Kalender. Da gibt es die Wurzeltage, da gibt es die Blatt- und Blütentage, dann gibt es die Off-Tage, da ist gar nichts angesagt, da schmeckt der Wein angeblich gar nicht. Und dann sollte man entweder keine Karotten säen, keinen Baum fällen, kein Holz trocknen oder auch keine Haare schneiden und auch keinen Wein abstechen oder auch keinen Wein ernten. Und dieser Kalender, nach dem bestimmt auch der Jochen sich orientiert, nach unser Außenbetriebsleiter, die Biodynamie ausrichtet, wir machen ja alles nach dem Mond, auch das spielt damit rein, die Mondphasen. Mhm. Faszinierend ist, dass diese App, ich gucke nie vorher rein, ich möchte mich nicht beeinflussen, ich denke auch gar nicht dran. Ich bin im Keller und die Weine, die ich kenne aus dem Fass, die schmecken plötzlich nicht. Und dann guckst du drauf und dann ist tatsächlich irgendein Wurzeltag oder dieser Off-Tag. Es ist signifikant. Und das heißt, krass, wir sind bei einer Wahrscheinlichkeit nicht von 60%, was auch schon signifikant wäre, 60-40. Wir reden über, wenn so ein Scheißtag ist, wo es nicht schmeckt, da reden wir fast über 90-10 oder Wahrscheinlichkeit 80-20, dass die App diesen Nicht-Schmecktag auch anzeigt.
Aber das ist verrückt.
Aber das kann mir und doch jetzt helfen in meinem Keller, oder?
Ach Gott, nee, meinst, nein, ich mache
den Tag, wo alles schmeckt.
Aber das größte Problem an dem Thema, dass der heute nicht schmeckt, das sind wir. Wir stehen morgens auf, uns geht's nicht gut. Vielleicht haben wir gesoffen, vielleicht wissen wir gar nicht, warum. Vielleicht haben wir nachts schlecht geatmet oder irgendein Laus über die Leber. Wir sind das hochsensible Wesen auf dem Planeten. Ja. Und manchmal sind wir leider Gottes auch zu unsensibel. Aber diese App ist der Hammer. Aber ich möchte davon abraten, ich mache es auch nicht, ich richte mich nicht danach. Dann müsste ich dauernd auf mein Handy gucken, was ich gerade trinken darf.
Und jetzt frage ich noch mal was anderes. Was macht Temperatur mit einem gescheiten Wein in einem gescheiten Glas?
Es macht ihn besser und intensiver.
Es öffnet.
Ja, es öffnet ihn, genau. Das ist schön gesagt. Es öffnet ihn und irgendwann wird es wie so ein Hefeteig. Irgendwann platzt auf und fällt in sich zusammen. Aber die Phase, wenn der Teig kompakt ist, bis er platzt, das ist eine Phase zwischen 8 und 18 Grad. 18 ist arg viel, aber beim Weißwein sagen wir 14, 15. Aber ein richtig toller Wein, ich glaube, der Rosengarten ist auch gerade ziemlich warm und er steht wie eine 1.
Gießt dir den Wein kalt ein und du hast einen Wein, der die ganze Zeit Geschichte erzählt. In seiner Entwicklung, weil warm wird automatisch, ganz, ganz schnell. Und drehst ein paar Mal und öffnest ihn, dann hast du einfach von was Verschlossenem hin zu im vollen Bilderbuch hast du alles.
Ja. Hättest du nur kalt getrunken, hättest du zwei Drittel oder die Hälfte von einem tollen Wein, hättest die Hälfte verpasst, behaupte ich. Aber man muss nicht auf 14, 15 Grad. Wenn man es schon schafft, den Wein wenigstens von dem Kühlschrank, manche Kühlschränke sind 4, manche sind 6 Grad. Aber 6 Grad ist arg wenig. Lass es doch wenigstens 12 Grad werden.
Bist du ein rausgeholter, hast du schon 8 oder 9 oder sowas.
Das stimmt. Aber 12 bis 14 Grad, da fängt es schon an, dass manche Leute sagen, ich trinke es halt gern kalt. Das verstehe ich bei einem Basiswein, logisch. Ich brauche jetzt einen Forster Riesling nicht mit 16 Grad trinken, was ein Unfug. Aber bei einem Pechstein, bei einem Rosengarten.
Ja, lassen die ganze Zeit warm werden, das ist sensationell.
Super ja, gut. Lass die Weine warm werden. Ich behaupte nicht, dass das besser schmeckt wie jetzt mit 10 Grad. Aber man erlebt was Neues und man kann den Wein auch wieder runterkühlen. Solange er komplett durchoxidiert ist, dann stell's halt, wenn du merkst, er wird dir zu warm, dann mach die Karaffe auf Eiswürfel in so einer schönen Schale. Und dann hält der so richtig schön. Ja, den Rotwein muss man ankühlen und den Weißwein, den darf man in Schwung bringe, temperaturmäßig.
Muss Genuss von Wein auch ein bisschen gelernt werden und was sollte ich da besser nicht falsch machen?
Das Genuss von Wein, ich glaube, das ist ja ein Prozess. Mhm. Also je mehr du trinkst, umso eigenständiger trinkst du auch, weil du den Reiz immer wieder suchst und irgendwann nicht mehr findest. Und von daher kann man es schon lernen. Also ist es
man traut sich mehr an andere Dinge ran. Ne?
Zu 100%. Aber faktisch ist es kann jeder. Ne? Mhm. Das kann jeder, wenn er sich damit beschäftigt.
Das Thema Traue ist echt ein Handicap, dass ich viele nicht getraue. Mhm. Habe ich schon erlebt, ich könnte mal sehr leisten, aber wissen Sie, ich kenne mich gar nicht damit aus, mit so einem Brunello oder mit so einem Pouillac Premier Cru. Also im Grunde müssen Sie nicht auskennen. Haben Sie einen Korkenzieher? Wollen Sie das Geld wirklich ausgeben? Genießen Sie es. Also sich ehrlich mal locker machen.
Exakt.
Das ist echt wichtig. Also wer da zu viel reininterpretiert in das Thema Genuss und Lebensfreude, der wird auch krampfig.
Du kannst philosophieren bis zum Schluss. Die Möglichkeiten sind da. Aber lebst doch.
Aber entspannt, genau.
Also machst einfach so, wie mal
erstmal Aufreise einschenken. Was gehört dazu? Ich kann ja anfangen mit 4 gescheite Gläser. Aufpassen beim Spülen. Aber dann habe ich das Werkzeug, den Zugang zu jedem Schluck großartigen Wein. Weil in einem schlechten Glas verpasse ich 20% und dann ist der Wein ja noch teurer. Also ich erhöhe ja meinen Genuss. Natürlich, das ist ein Genusswert, das im richtigen Glas zu genießen.
Okay, Schnellfragerunde.
Und dann einen Korkenzieher, bitte.
Entschuldigung, Schnellfragerunde. Mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Ja, es ist dann eher ein Sekt.
Champagner wahrscheinlich.
Nein. Es ist Sekt. Wäre es Champagner, hätte ich Champagner gesagt. Nein, es dient auch ein richtig guter Sekt. Wir hatten ja gerade vorhin eine.
Ja. Stimmt.
Ja, Kriselraumland, kein Problem. Groß, es muss nicht Champagner sein.
Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen und was klappt schon?
Ehrlich gesagt, glücklich bleibe, besser werde.
Also für den Jochen wird es immer schlimmer mit diesen Fragen, weil der hat jetzt irgendwie die 20. Folge.
Die hast du dich aber nie gefragt.
Ja, schön. Wenn du Superkräfte haben könntest, Stefan, welche wären das?
Wir haben gerade nach zig Jahren einen Krieg in Europa. Ihr ahnt, was ich sagen würde. Ich würde da...
Auf Form.
Ja, ich würde da performen. Mit Superkräften hätte ich das jetzt beenden können. Aber die hat keiner.
Ja, leider. Wo möchtest du das Weingut 30 Acker in den nächsten Jahren hin entwickeln?
Oh, ich will, dass jeder weiß, für was wir stehen. Und ich will viele Leute glücklich machen, viele Leute begeistern und gerne weiterarbeiten an dem, was wir machen. Und auch nicht nur ich, sondern halt auch mit dem Team.
Du willst, dass ich weiterhin nur eine Flasche Kirschspiel kriege im Jahr?
Nein. Es ist ein logischer Gang und das heißt gar nicht Gottes Willen. Das ist Jahr für Jahr unterschiedlich. 17 war klein, andere Jahre sind größer.
Demenz 2.
Es ist dankenswerterweise so, dass man, ich finde es toll, dass man die Wertschätzung kriegt. Die motiviert einem und spornt einem an, das einfach noch viel besser zu machen, wo es hingeht. Ich freue mich und will viel gute Wein trinken.
Was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann, Stefan? Oder ein Spielertrainer, ein Betriebsleiter?
Glaskorkenzieher, Flasche Wein. Oder Weinbergkeller und ja, um Himmels Willen die großartige Mensch um sich herum. Ja, dann die drei Dinge.
Cool. Jochen, was ist im Moment dein Lieblingsjahrgang?
Oh, momentan?
Ja.
Es gibt einiges Spannendes. Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, dass sich 16 langsam öffnet. 15 finde ich gerade sehr spannend. Mhm. 13 ist nach wie vor einer meiner Lieblingsjahrgänge, weil es in der letzten Zeit, ich mag ja auch gern die kühle Jahrgänge, die lang brauchen, bis sie performen, aber dann umso eleganter und feiner sind. Mhm. Also, ja, kann ich mich schwer entscheiden. Ich genieße genauso ein 2-4 oder 2-2. Ne, also.
Okay, also man darf sich einfach
trauen. Nein, man kann sich nie festlegen.
Okay, verstehe.
Aber du hast schon sehr interessante Jahrgänge genannt. 13.
Fand ich ganz
verrückt.
Spannend.
Das sagt man jetzt ja manchmal auch nur so daher, aber ich glaube, die Wellenlänge ist schon...
Jetzt war es halt so, ne?
Ja, es ist ohne dass wir uns gut kennen. Also wir sind uns im Leben 3-4 Mal begegnet. Aber das Thema 13 ist schon sehr verachtet worden.
13 wurde brutal verachtet und 13 hat dir aber so gezeigt, wenn du von vornherein einen guten Job gemacht hast, dann ins Ertragsniveau im Griff hattest.
Ja.
Und perfekt gelesen hast.
Genau. Und nicht entsäuert. Den Mut, Finger wegzulassen.
Und nicht entsäuert hast, zu belassen.
Was für Weine.
Was für Weine.
Ja, was für Weine. Ja. Ja. Das zum Thema kleiner Jahrgang. Ja.
Ganz genau.
Stefan, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
Ja, unbedingt Helmut Schmidt. Wobei ich mal sagen, mein alter Chef, der Jochen Siemens, der war ja 10 Jahre Chefkorrespondent in Amerika für die Frankfurter Rundschau. Und dann war er 10 Jahre Chef der Frankfurter Rundschau. Und er war oft mit Helmut Schmidt und auch mit anderen Größen wie jetzt Gorbatschow oder den US-Präsidenten an einem Tisch. Und der hat gesagt, der Helmut Schmidt war ja nicht einfach. Wenn er die Schnauze voll hat, hat er sein Hörgerät ausgeschaltet. Dann hat er gar nicht mal zugehört. Wenn dumm gebabbelt wurde, hat er den ins Maul verboten oder hat er das Hörgerät ausgeschaltet. Aber ja, meine Güte, wo gerade Politik so ein heißes Thema ist bei uns, ich würde mich gern mit dem Mann unterhalten, wenn er mir die Ehre geben würde.
Ja. Er hat zumindest immer ziemlich klar gesagt, was er gedacht hat.
Und er hatte auch ein unglaubliches Denkvermögen. Da war auch blitzgescheites Potenzial.
Wein hast du halt nicht mehr riechen können im Zweifel mit so viel Zigaretten.
Mit Holz geht's.
Leben wir nicht gerade in einer unglaublichen Zeit für Winzer oder Produzenten von Genussmitteln? Ist das nicht gerade eine Zeit?
Das soll Jochen beantworte ich.
Grundlegend muss man sagen, was nur den Weinbau betrifft, ohne alles drumherum, leben wir schon in einer tolle Zeit für uns im deutschen Weinbau, weil wir ganz klar die Möglichkeit bekommen und auch den Zuspruch, das zu machen, wo wir dafür leben, brennen. Mhm. Und das ist ein ganz großes Privileg. Und das will man natürlich nicht enttäuschen, sondern weiterkommen. Unabhängig von dem, was außenrum passiert.
Ja.
Aber manchmal gibt dir das noch mehr Demut. Mach einfach eine gute Arbeit und mach es vielleicht sehr konsequent. Und das wünsche ich mir in alle Belange. Konsequenz.
Ja.
Konsequenz und Gradlinigkeit.
Das ist
viele, viele Punkte helfen.
Das ist so schön, dass die Weinliebhaber und die Essengenießer, das sind ja versteckungsgleich die gleichen. Ich weiß nicht, wann es mehr Wertschätzung für uns gab als in unserer Zeit.
Mhm.
Wann waren denn mehr Menschen bereit, für gute Lebensmittel und für gute Köche und für gute Winzer mehr Geld auszugeben? Wir leben in der goldenen Zeit des Genusses. Ich hoffe, dass es noch bestehen bleibt. Wir müssen sehr drum kämpfen in alle Bereiche. Es ist ein großes Privileg, es ist ein großes Geschenk. Aber wir haben das weltweit Menschen zu verdanken, die wunderbare Weine genießen wollen. Was für eine tolle Zeit. Stell dich mal vor, wir hätten so einen Rosengarten, so einen Pechstein und keiner wird darauf achten. Also das kann man nur dem Himmel danken oder wie auch immer, dass wir so einen Zuspruch haben und so einen Rückhalt bei denen, für die wir Wein machen.
Vielen lieben Dank, Stefan.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, das Gespräch.
Große Ehre, dass ich hier sein durfte.
Danke, lieber Jochen, für deine Unterstützung, wie immer.
Vielen lieben Dank. Es war eine große Freude.
Ich trinke jetzt das Wunderwerk, den letzten Schluck. Ich habe die ganze
Zeit.
Ich habe die ganze Zeit. Jochen, wir müssen uns öfter sehen.
Zum Wohl.